was mir heute, das habe ich dir vorhin gar nicht gesagt, das war jetzt so ein bisschen wie, kennst du noch das Musikvideo von Bad Boys for Life von Diddy? Oder damals hat er den neuen
Du,
Namen P.
du,
Diddy gehabt.
du, 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 du,
Genau das.
du,
Wie du
du, du,
heute.
du, 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 du. Sorry.
Ja,
Klar.
wie du heute auf dem Balkon standest und dann runterkamst, das hatte ein bisschen was aus dem Musikvideo.
Warum?
Ja, weiß nicht, so dieses, das spielt ja auch in so einem, wie könnte man das sagen, Vorort bisschen,
Ach
so
so,
ein
okay, aber
bisschen.
ja. Nicht, dass die Leute denken, ich war im Bademantel da unterwegs. Nein.
Ach so, nein, so nicht, aber so ein bisschen. Kam
Ja,
es
so
mir
also
so
mit Schalt
vor.
Homeoffice. Ich habe mir heute auf dem Balkon einen fetten Sonnenbrand geholt. Ich meine, wir haben heute den 1. April und das ist kein April-Scherz. Ich saß von 2:30 bis irgendwie 4:30 draußen in der Sonne mit dem Notebook auf dem Schoß und die Sonne ballerte mir ins Gesicht und ich habe jetzt so eine wunderbare Farbe eines zu lange gekochten Krebses. Ja, mir auch. Ist es startklar?
Ready, ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht.
Das ist sehr vernünftig. Dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Wöchentlich. Macht Spaß.
Ja, kann man machen. Ich glaube, Themen gibt es genug. Wir schaffen ja eh nie alles, über das wir sprechen können.
Das stimmt.
Und in der aktuellen Situation hat man ja abends auch ein bisschen mehr Zeit zur freien Verfügung. Das muss man einfach mal so sagen.
Definitiv. Das ist einfach so. Und was auch cool ist, ist, dass es bisher nur ausgezeichnetes Feedback gab und einige sogar geschrieben haben, dass diese Krise also doch auch etwas Gutes mit sich bringt, nämlich dass wir jetzt öfter senden.
Boah. Also das finde ich jetzt ein bisschen zu hochgegriffen. Aber mit dem positiven Feedback freut mich natürlich.
Ja, mich
Also
auch, total.
wenn das die Leute nervt, dann haben wir ja gesagt, will ich das nicht hören, aber dir können die das ja dann ruhig sagen. Du hältst es schön für dich.
Ja. Was war am Wochenende mit unserem Stammtisch los? Das war ein bisschen witzig, oder?
Ja, also für die Zuhörerschaft, wir haben auch wieder mal einen Online-Stammtisch eingestellt, wo jeder hätte teilnehmen können. Allerdings ist keiner reingekommen. Der Marco war kurz drin, hat gesagt, er ist alleine, hier kommt noch jemand.
Ja, er war allein. Genau. Einmann-Stammtisch.
Ja, ich sag mal, so ein Chuck Norris würde sagen, da ist eh kein Platz mehr für andere, wenn ich im Stammtisch bin. Aber Marco Norris hat dann gefragt, wo seid ihr? Und ja, ich musste Rommi spielen mit meinen Kindern.
Auch cool.
Ja, da kam ich nicht von weg. Das ist so
Ja.
in der solchen Zeiten, dann bringt man seinen Kindern Rommi bei. Weißt du?
Okay, aber spielt ihr jetzt öfter?
Jetzt schon, seit 2 Wochen.
Sehr schön. Rommi fetzt, habe ich früher auch mal mit meiner Oma gespielt.
Sehr gut. Hast du mit deiner Oma auch mal einen Whisky getrunken?
In der Tat, nein, meine Oma hatte sowieso merkwürdige Trinkgewohnheiten. Wenn, dann hat sie mal ein, wenn es zu fettiges Essen gab, mal einen Magenbitter getrunken, Wildner Gebirgskräuter, oder Rotkäppchen-Sekt, aber pass auf, dann den lieblichen, ja, und hat sich dann in dieses Glas Sekt noch 2 Teelöffel Zucker reingemacht und rumgerührt, damit die Kohlensäure rausgeht.
Du erlebst mich sprachlos.
Ja, das war meine Großmutter. Aber meine andere Großmutter, die mag Wein auf jeden Fall, das weiß ich. Die mag Rotwein. Und da ist er auch relativ wählerisch und trinkt da immer mal einen guten Tropfen mit meinem Opa zusammen.
Also ich habe keine Großeltern mehr, aber meine eine Oma, die hat, glaube ich, gerne mal einen Cognac oder einen Martini oder sowas getrunken. Ne? Also die damals typischen Damengetränke.
Ja, auch schön.
Also
Hat die
nicht ein
Klasse.
Martini-Cocktail, sondern halt so ein Wermut. Ne? Also was der Marke
Ah,
Martini.
okay. Ja. Es verstehen ja immer viele falsch, ne? So den Unterschied zwischen Martini und Martini.
Ja, deswegen sage ich das jetzt nochmal.
Ja.
Und solange da kein Bourbon reinkommt, ist das für uns ja auch erstmal irrelevant.
Nein. Das stimmt, aber
für diesen Podcast. Stichwort.
Ja. Ja. Gutes Stichwort. Wir haben jetzt immer relativ viel oder sagen wir so fast ausschließlich über Scotch geredet, ab und zu mal ein bisschen Irish Whisky mit drin. Olli hatte mal eine Anekdote über amerikanischen Whisky mit so ein bisschen einfließen lassen und wir haben uns gedacht, dadurch, dass wir uns damit relativ wenig beschäftigt haben und ich selbst auch eher unbefleckt auf dem Gebiet bin, wir hatten es in der letzten Folge, als wir über unsere persönliche Whisky-Geschichte gesprochen haben, ja, kurz angerissen. Das, was es bei mir früher zu trinken gab, Whisky-Cola, habe ich hart gemieden. Aber inzwischen habe ich auf jeden Fall immer einen amerikanischen Whisky, ob es nun Rye oder Bourbon ist oder Korn, zu Hause und finde dieses Gebiet inzwischen auch recht interessant. Olli ist da ein bisschen bewanderter und deswegen wollen wir heute ganz allgemein mal über das Thema amerikanischen Whisky sprechen.
Ja, bewandert, also ich habe jetzt keinen Abschluss an der University von Kentucky, aber habe auch immer ein was Amerikanisches eigentlich offen in der Bar und versuche mich da auch so durch die verschiedenen Möglichkeiten, die sich da einem bieten, auch so ein bisschen durchzuprobieren. Ja, von daher, ja. Wie gesagt, ich bin jetzt da nicht der Superspezialist und ich glaube, dass tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, bestimmt 95%, also nee, andersrum, also 95% oder 96% aller Flaschen, die ich so habe, mit Sicherheit kein Bourbon sind oder kein amerikanischer Whisky, sagen wir es mal so.
Ja.
Und von daher sieht man schon so ein bisschen, was der Fokus ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ein etwas vernachlässigtes Thema, ein schönes Thema. Und deswegen haben wir gedacht, wollen wir heute das zum Anlass nehmen, jeweils einen Bourbon zu einen amerikanischen Whisky zu verkosten, den wir jeweils in der Hausbar offen haben.
Genau.
Ganz einfach, ohne groß Shishi, keine super sonst was Abfüllung. Sondern Dinge, die man einfach kaufen kann, die jetzt nicht irgendwie so limitiert sind, dass es die nicht mehr gibt.
Ja.
Hausbar-Whisky. Genau. Und wenn das für dich okay ist, fange ich mal an zu sagen, was ich hier gerade in einer wunderbaren, knubbeligen kleinen Glasflasche vor mir stehen habe.
Ja.
In einer schweren,
na klar,
Flasche mit einem dicken Glasbogen. Ich halte hier mal so hier rein. In die Kamera für den, cool. Tim. Schönes Ding. So. Nicht oval ist das nicht, aber es ist halt so eine gedrungene Flasche. Man denkt, da wäre ein halber Liter drin, ist aber 0,7. Und zwar den Woodford Reserve Double Oaked. Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Finished in a second oak barrel. Damit ein Whisky sich Kentucky Straight Bourbon Whisky nennen darf, darf er halt nur in 9 amerikanischen Weißeichefässern gereift sein.
Okay. Und
das ist dieser hier, weil er ist zweimal in 9 amerikanischen Weißeichefässern gereift. Das ist das Besondere daran, das macht ihn halt ziemlich intensiv. Eins von diesen Virgin Oak Fässern ist schon Hammer, aber hier sind halt 2 benutzt worden. Die Fässer sind, das steht hier auf der Flasche drauf, heavily toasted, also sehr intensiv aufgeheizt, aufgebacken und lightly charred, also leicht nur ausgekohlt. Genau, und damit gab es halt eine Doppelreifung quasi in 2 Fässern und das Ding hat 43,2%.
Okay.
Schöne Trinkstärke und ist sehr intensiv und nett.
Das ist ja schon was Besonderes, also mit den für amerikanischen Whisky, dass der erstens 2 Fässer gesehen hat. Also sind das jetzt quasi zweimal Virgin Oak gewesen, also 2 jungfräuliche, muss ja immer ein jungfräuliche Eichenfässer, aber genau. Es waren jetzt zweimal hintereinander diese frischen Eichenfässer, die auch noch, du hast gesagt, extra getoastet und leicht ausgebrannt. Also es gab nur eine kleinere Holzkohleschicht oder wie?
Also heavily toasted, das heißt ja, sozusagen stark aufgeheizt, um diese süßen Bestandteile im Holz
auszukitzeln.
Und lightly charred, also nicht zu intensiv ausgekohlt.
Okay,
ja, verstehe. Irgendwie Char-Stufen, glaube ich, 5 und das ist vielleicht 1 oder 2. Die Stufe steht nicht drauf, steht nur lightly drauf.
Okay, ja,
finde ich erstmal ganz gute Informationen auf so einer Flasche. Mhm. Ja, es ist, was kann man zu Woodford noch sagen? Den Namen gibt es schon länger, die so richtig, also die gehören zu Brown-Forman, also zu Jack Daniels. Und sind sozusagen die Kentucky-Kraft von Jack Daniels, die ein Tennessee-Whisky sind, ne? Die nicht aus Kentucky kommen, aber die sind sozusagen die Kentucky-Side of Brown-Forman. Und so richtig gibt es die Marke seit den 90ern. Am Anfang gesourcter Whisky. Dann haben die irgendwie, ich weiß gar nicht wann, haben die auf jeden Fall auch noch eine eigene Distillerie gebaut. Und das Spannende ist, alle Fässer lagern auf dem Neubaugelände.
Ja.
Und nicht an diesen anderen. Also die haben 2 Distillerien, die halt standardamerikanischen Whisky herstellen nach Säulendestillationsverfahren. Und auf dem eigenen Gelände, das auch Woodford, also wo sozusagen der Name Woodford Reserve auch oben dran steht, da haben die 3 Foresight, also schottische Brennblasen stehen und destillieren dreifach auf schottischen Kupferbrennblasen.
Okay.
Und in der Regel sind die Whiskys eine Mixtur aus eben Säulendestillationsdestillat und dreifach gebranntem Destillat.
Ja? Okay, die haben da richtige Potstills stehen, oder was?
Die haben da 3 Potstills von Foresight stehen, genau. Die sehen aus, es sieht aus wie eine schottische Distillerie, wenn du dir die Fotos anguckst im Netz.
Okay.
Und ja, da kommt, hast nur eine einzige Chance, einen von diesen reinen Potstill-Whiskys zu probieren, indem du die Masters Collection kaufst von Woodford, das ist so eine Spezialcollection, da kommt jedes Jahr eine Flasche raus, die irgendwas Besonderes hat. Cognac Cask oder bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise gerösteter Roggen oder weiß der Geier was, ne? Und da kommt halt jedes Jahr so eine Sonderfüllung raus, die so ein bisschen äquivalent zu Glenmorangie immer irgendeine Verrücktheit drin hat, eine besondere Hefe oder schieß mich tot, ne?
Ja.
Und diese Sonderfüllung, das ist die einzige kaufbare Woodford-Abfüllung, die rein auf diesen Potstills gebrannt wurde. Ansonsten kriegt man immer ein Gemisch aus Woodford-Säulendestillation, Destillaten, die dann gelagert wurden und eben diesem Potstill-Verfahren.
Cool.
Genau, das ist so die Besonderheit von denen.
Und wusste ich gar nicht.
Die Sachen sind alle ganz lecker. Also der Rye, den die machen, ist ganz gut. Und wie gesagt, ich mag diesen Double Oak sehr, sehr gerne.
Also ich habe den gerade im Glas, habe ich dir mal eingeschenkt.
Gieß mir auch mal ein.
Du warst ja so freundlich und hast mir neulich schon ein Sample in den Briefkasten geschmissen. Und ich habe das heute, ehrlich gesagt, verzweifelt eine halbe Stunde gesucht und wusste nicht mehr, wo ich es hingestellt habe. Und habe es dann zwischen 2 anderen Flaschen gefunden. Die kleine Sample-Flasche hat sich da so ein bisschen versteckt. Und ich musste nur kurz meine Nase reinhalten und ich wusste genau, was es ist. Der hat wirklich eine sehr, sehr prägnante Nase. Sehr süß, sehr tief, aber gleichzeitig auch, man hat schon eine dunkle Frucht irgendwo. Und würzig natürlich, ne?
Ja, intensiv, würzig, sehr süß. Er hat einen hohen Maisanteil. Ich habe da so verschiedene Angaben zugefunden zum Thema Mais. Die meisten Angaben, die man findet, sagen, also beim amerikanischen Whisky, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist es nicht so wie beim schottischen, der halt nur aus Gerste besteht oder gemälzter Gerste besteht, wenn man es genau nimmt, sondern die Amerikaner spielen halt je nach Whiskyart mit Mais vor allen Dingen, mit Roggen, mit Weizen, mit Hafer weiß ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt nirgendwo gesehen, aber eben halt auch Gerste oder gemälzter Gerste. Und bei den Bourbons ist meistens größer 50% Mais drin und dann immer ein kleiner Anteil Roggen, ein kleiner Anteil Weizen und ein kleiner Anteil gemälzte Gerste. Und je nachdem, wie man den Whisky vom Geschmack verändern will, erhöht man halt dann Anteile vom Roggen oder eben halt vom Weizen oder von der gemälzten Gerste. Und der Woodford Reserve, also jeder Bourbon von denen, hat die gleiche gleiche Mash Bill, so heißt diese Mischung oder diese Aufteilung. Und das sind ungefähr, also wie gesagt, man liest es, dass es immer gleich ist und dass es halt ungefähr 70% Mais sind, knapp 20% Roggen und der Rest gemälzte Gerste, also irgendwie zwischen 10% und 12%. So genau weiß man, also man liest immer so ein bisschen verschiedene Angaben, aber es geht alles immer so irgendwie in die Richtung.
Okay, ja, also wenn ich...
Maisanteil. Und daher kommt auch die Süße.
Ja, ja. Also wenn ich jetzt einen Whisky habe, wo diese Mash Bill aus, keine Ahnung, 51% Roggen besteht und 49% Mais, dann wäre es ein Roggenwhisky, obwohl es fast gleiche Anteile sind.
Dann ist es ein Rye, genau, und kein Bourbon.
Okay. Na gut, aber ist ja verständlich. Das, was mehr genau drin ist, quasi, ist der Namensgeber. Und mindestens, du hast gesagt, über 50, also mindestens 51% muss dann von dem jeweiligen Getreide als Hauptbestandteil
genau drin sein. Genau, also du hast, ja, das ist, gibt, also bei Kornwhisky gibt es nochmal eine Ausnahme. Das ist okay, nochmal irgendwie eine andere, also beim nicht bei Kornwhisky, bei Weizen. Ja. Da ist es nochmal irgendwie anders geregelt, aber beim Bourbon ist es halt so.
Okay.
Und die spielen damit, ne? Es gibt Bourbons, die haben nur etwas mehr als den Muss-Anteil oder 60% oder sowas. Und es gibt welche ja, wie Buffalo Trace, die haben 90% Maisanteil. Ne? Also die mischen eigentlich nur noch so ein bisschen was anderes dazu, um das.
Ja.
Nochmal anzureichen, aber das ist der größte Teil halt eben Maiswhisky. Das kommt halt daran erkennst du halt dann sozusagen, oder hast du die Möglichkeiten, den Geschmack noch zu verändern.
Ja, okay,
verstehe. Bei dem Woodford Reserve Double Oaked, da ist dieses Doppelfass, das knallt natürlich rein, da ist diese Intensität, diese Kraft, diese Würzigkeit da drin. Und ich glaube, die nimmt auch dem Whisky das, wovor manche Leute Angst haben bei Bourbons, nämlich diese Klebstoffnote und sowas, die habe ich persönlich da nicht drin.
Habe ich auch nicht. Also ich war jetzt auch überrascht und das ist auch gerade, also es wirkt halt sehr, sehr reif alles schon. Ne? Sehr, sehr, also es sticht gar nicht in der Nase, was ich hier im Glas habe. Es hat eine enorme Tiefe und diese Klebernoten, die man manchmal so kennt, die habe ich überhaupt nicht. Was ja, ich gerade noch gelesen habe. Ich habe hier gerade mal geschaut wegen allgemein Straight Whisky, was das aussagt. Also was du gesagt hattest, 51% des jeweiligen Getreides. Und was hier steht, was ich total interessant finde, ist extra ingredients such as caramel coloring are forbidden in Straight genau Whisky. Also sowas ist überhaupt nicht möglich hinzuzufügen. Und so wie beim schottischen Whisky zum Beispiel eine gleichbleibende Färbung hinzukriegen, man darf gar kein Zuckercouleur hinzufügen. Dann dürfte der Whisky diesen Namen nicht mehr tragen.
Selbst der letzte Pennypacker-Schrott aus dem Aldi oder aus dem, weiß ich nicht, wo der herkommt, ne, ja, der 599 Bourbon, der ist nicht gefärbt.
Krass.
Ne, das ist schon was Gutes.
Interessant, ja, definitiv. Das ja, klingt sehr, sehr gut. Ich würde mal probieren. Vielleicht kannst du
uns mal was
dazu erzählen.
Genau. Ich glaube, spannend ist, dass man, wenn man sich so eine Distillerie anguckt, dass die halt aufgrund dieser Veränderung der Mashbill halt viele verschiedene Abfüllungen machen können, die sich jetzt nicht wie die Schotten über einen großen Altersunterschied definieren, sondern nur über die Zusammensetzung der Grundbestandteile, die man fürs Destillieren nachher benutzt. Das finde ich cool. Also du hast jetzt, wenn du dir eine schottische Core Range anguckst, dann hast du halt dann irgendwie 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, 18 Jahre etc. Ne? Sag ich jetzt mal so, dann hast du vielleicht noch irgendwie Fassfinishes, was du jetzt hier in dem Fall ja auch hast. Aber bei den amerikanischen Destillerien hast du dann in der Regel einen Bourbon, einen Rye und dann eben noch Spielarten davon in verschiedenen Ausprägungen. Und dann vielleicht auch nochmal was mit Fässern, aber das ist eigentlich eher der zweite Step. So wie die Schotten eigentlich das Alte haben, um ihre Kernabfüllung rauszubringen, haben die Amerikaner halt die verschiedenen Mischungen der Getreidesorten fürs Destillat. Und das finde ich eigentlich auch eine coole Herangehensweise, ja. Auch eine tolle Möglichkeit, da verschiedene Geschmäcker zu erzeugen. Jetzt mal abgesehen, dass die bei den Fässern natürlich deutlich eingeschränkter sind, weil die halt immer, wenn Kentucky Straight Bourbon draufstehen soll, in Kentucky müssen die halt per Law oder per Verordnung, und ich weiß nicht, wie dieser Bourbon Act da, ob das ein Gesetz ist oder wie sich das im Amerikanischen nennt, aber die müssen sich halt dran halten, wenn sie es auf die Flasche schreiben wollen, dass es halt frische amerikanische Weißeiche ist.
Ja.
Und bei den Schotten, da kommt das irgendwo her, das Holz, sag ich jetzt mal, ne? Es lag halt irgendwas vorher drin und deswegen hat das, glaube ich, auch einen sehr wichtigen Status und deswegen machen sich ja viele schottische Destillerien auch sehr große Gedanken darum. Was für Fässer wollen wir? Was für ein Holz soll das sein? Aus welcher Destillerie soll das kommen? Wie lange soll die Destillerie das benutzt haben? Aber es ist halt noch was anderes, wenn du sozusagen für deinen Whisky dir Gedanken machen musst, wie lange lagere ich das Holz? In welchen Stufen toaste ich das, schare ich das, brenne ich das und so weiter und so fort. Und du genau weißt, dass dein Endprodukt davon auch massiv abhängig ist, wie du eben halt dieses Fass behandelst. Was die Schotten ja nicht selber machen, die kaufen ja sozusagen dann die Fässer ein, die woanders benutzt wurden. Vielleicht auch nach Kriterien, ja, klar. Aber du kannst dir deinen Markenkern auch über sowas wie ein Char-Level oder so organisieren, dass du sagst, okay, bei uns sind die Dinger halt schwarz wie Cola, weil wir halt Char-Stufe 5 haben oder sowas. Ja, das finde ich halt auch eigentlich ganz cool. Ich glaube, es ist die Bourbon-Welt, die wird bei uns Schottland- und Irland-Freunden immer so ein bisschen belächelt. Oder die Welt amerikanischer Whiskys, die führt so ein Schattendasein. Wenn man jetzt in die Bar-Szene guckt, ist das völlig anders, das ist genau umgekehrt. Na, da ist, glaube ich, der Bourbon das deutlich wichtigere Produkt im Vergleich zum Schotten.
Definitiv.
Aber unter den Whisky-Heads, den Leuten, die auf Messen rumrennen, das sehe ich ja bei unseren auch immer, da hast du halt, wenn du Glück hast, einen Stand, wo jemand die amerikanische Fahne hochhält. Und das ist dann auch mal schwierig für den, sich da irgendwie, finde ich, zu positionieren, weil wenn ich da entweder ich gehe da gleich hin und starte mit dem Bourbon, aber meistens denke ich mir, hey, du kannst da eh nicht unbegrenzt trinken und dann trinkst du lieber Schotten, so wenn du dann schon mal da bist. Ne? Das heißt, der Bourbon führt halt oft, oder der amerikanische Whisky führt oft eben, wie bei mir auch, das Dasein, man hat halt eine Flasche in der Bar offen und wenn die leer ist, macht man die nächste auf. Man hat immer irgendwie 2, 3 in Reserve, also das ist bei mir. Aber da entwickle ich jetzt nicht so die riesen Sammelleidenschaft, sondern da versuche ich Standards zu entdecken, die mir sehr gut gefallen und die sind dann aber auch qualitativ richtig gut und dann muss ich nicht noch die 8-fach Sonderabfüllung, die es dann nur dann und dann gibt und wo man dann da irgendwie was subscriben muss, um dann irgendwie die bestellen zu können oder so. Was mache ich halt beim amerikanischen Whisky nicht, obwohl es das da genauso gibt. Mhm. Ja, bei diesen Papi Van Winkel-Abfüllungen, da stehen die Leute, die gibt es sogar nicht online, sondern nur in Stores, wenn ich das so richtig mal verstanden habe. Und da stehen die Leute irgendwie, kampieren die 2 Tage vorher vom Liquor Store.
Abgefahren, ne?
Und dann eine Flasche pro Kunde und dann kommen die so jubelnd, kommen die so aus dem Laden raus, wenn die ihre Flasche haben.
Ja, und die erzielen ja auch Preise jenseits von Gut und Böse, ne?
Ja, die stehen den Schotten da nichts nach, ne? Also die in Amerika oder auch in Asien wird auch sehr viel Bourbon gesammelt und da werden auch irre Preise bezahlt für Sammlerflaschen, ne?
Okay.
Von daher ist Wahnsinn. Es, glaube ich, gar nicht, also es ist vielleicht jetzt nicht so wie bei einem 80 Jahre alten McKellen oder so Quatsch, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so, ne? Aber die kannst du auch mal irgendwie 10.000, 20.000 Euro für eine Flasche alten Bourbon ausgeben. Das geht, glaube ich, schon.
Ja, definitiv. Ich habe gerade gekostet. Und was ich total interessant fand, am Anfang, also im Antritt auf der Zunge, war der ganz, ganz leicht säuerlich, aber also man hat es schon gespürt und wurde dann aber total voll im Mund. Also der hatte richtig Volumen, hat richtig Volumen. Die Nase bekommt, wenn man den im Mund hatte, auch nochmal einen ganzen Schwung an Intensität mit. Und es ist die volle Ladung Karamell. Also ich habe gar nicht so viel dieses Vanillige, was ich erwartet hätte. Es ist Karamell einfach. Und im Abgang wird es würzig und ich habe gleichzeitig sowas, der Abgang ist gar nicht so lang, aber was ich habe, ist, also an der Seite von der Zunge prickelt so ein bisschen, das erinnert mich ein bisschen an eine Schale von einer Pampelmuse oder sowas. Kennst du das, wenn deine Zunge so ganz leicht taub wird?
Ganz spannend, was du sagst. Also ich habe im Mund habe ich vielleicht noch zu dem, was du sagst, noch so was, was du als säuerlichen Antritt oder so empfindest, ist bei mir halt so wirklich so Zitrone. Nicht im Sinne von so einer Zitronenfrucht, sondern irgendwie so einer Zitronenartigkeit so. Irgendwie einer verarbeiteten Zitrone. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber halt so nicht eine echte Frucht, aber so ein Aroma. Mhm. Und bei mir kommt im Abgang auch ganz krass Schokolade. Ja, ich habe so trockene, dunkle Schokolade oder so staubiger Kakao oder sowas.
Lass mich nochmal probieren, ja.
Das habe ich so am Anfang vom Abgang. Mhm. Und finde ich total angenehm. Und klar, der zieht den Mund richtig schön zusammen. Das ist halt das Holz, ne? Das ist die doppelte Virgin Oak Eiche, die trocknet einem richtig schön den Mund aus.
Jetzt hast du Schokolade gesagt. Und gerade als ich das Glas angesetzt habe, hatte ich sofort extreme Schokolade in der Nase. Man wird dann so direkt konditioniert. Und ja, du hast recht. Total. Cooles Teil. Also ich glaube, wenn ich den blind verkosten würde, wüsste ich gar nicht, ob ich ihn jetzt direkt als Kentucky Straight Bourbon identifizieren würde.
Also ich glaube, dass so, wenn du von der Nase her, wenn du daran riechst, merkst du schon, das ist auf jeden Fall ein amerikanischer Whisky.
Ja, ja.
Ich würde mir, dafür bin ich da auch nicht pro genug, um zu sagen, hier, der kommt aus Kentucky oder so, ne? Also dafür muss ich ehrlicherweise sagen, sind die Abstände zwischen amerikanischem Whisky, den ich trinke, auch zu groß, ne? Also wie gesagt, ich kaufe mir eine Flasche, ich hole mir ab und zu auch mal ein paar Samples, wenn ich irgendwo eine coole Teilung sehe.
Okay.
Hab darüber auch schon ein bisschen was probiert. Muss aber ehrlicherweise sagen, dass diese ganzen Single Barrels, Sonderabfüllungen, Spezialgeschichten für mich nicht so gut sind wie die guten Standards, die es gibt. Wie zum Beispiel jetzt hier diesen Double Oak. Also der normale Woodford Reserve, den finde ich jetzt auch ein bisschen langweilig, den habe ich auch schon probiert. Der ist auch okay, ist gut. Ne, aber ich würde jetzt, der Double Wood, der kostet, Double Oak, der kostet irgendwie 5 Euro mehr oder 7 Euro mehr oder so. Also über den Preis haben wir noch gar nicht geredet, ne? Also der kostet irgendwie 36 Euro oder sowas.
Das ist top.
Ja.
Und ich muss sagen, jetzt wo ich habe jetzt ein bisschen geschwenkt, das Glas ein bisschen leerer, jetzt wird er auch fruchtig. 36 Euro, kannst du nichts falsch machen.
Nee, finde ich auch.
Tipptopp. Aber die Preisregionen beim American Whisky sind ja jetzt, abgesehen von dem Papi van Winkel und irgendwelchen Sondereditionen, sowieso noch viel entspannter als bei Scotch.
Genau. Du hast in dem Bereich der Core Range hast du halt in der Regel günstigere Preise. Ich sage jetzt in der Regel, weil da gibt es natürlich auch Ausnahmen.
Genau.
Aber du kriegst für ab Mitte 20 Euro schon veritablen, vorzeigbaren Bourbon, Rye, Corn Whisky. Mhm. Ja, finde ich schon. Also ich hatte diesen Mellow Corn, das ist ein hundertprozentiger Maiswhisky aus der Heaven Hill Distillerie. Kommt in so einer, das sieht aus wie so eine Billigpulle, also sieht ganz schlimm aus mit so einem gelben Schraubverschluss, so Plastikkappe. Der kostet irgendwie 20 Euro oder sowas. Und der ist top. Das ist der hat Bottled in Bond, das heißt 50% Alkohol. Mhm. Wirklich richtig, richtig gut. Der ist ein Top-Teil, ne? Kostet 20 Euro oder 25 oder sowas. Das ist günstig. Die Wild Turkey 101, also 101 Proof. 50,5 Volumenprozente sind super.
Mega.
Gute Whiskys.
Oh, und weißt du, was bei denen super ist? Wild Turkey verwendet keinen genmanipulierten Mais. Die achten halt wirklich darauf, dass das naturbelassen quasi alles ist und nicht irgendwelche, also ich glaube selbst eine Kreuzung wird dort irgendwie vermieden, um eine Pflanze zu ziehen, die halt mehr Ertrag bringt.
Okay.
Das habe ich letztens irgendwo gelesen, das fand ich ganz interessant.
Ja, krass, also finde ich cool. Ist, glaube ich, in Amerika gar nicht so einfach.
Ja, gar nicht. Es gibt, glaube ich, genau zwei Brennereien, die das machen. Eine davon ist Wild Turkey.
Also in meiner Brust schlagen da immer so zwei Herzen. ich bin jetzt kein Feind der konventionellen Landwirtschaft. Und ich glaube auch, dass ob man nun durch Kreuzungen oder nicht durch Gentechnologie Pflanzen im positiven Sinne verbessern kann, dann würde ich jetzt nicht per se Nein sagen, nur weil es halt Gentechnik ist, ne? Aber man muss sich schon bewusst sein, dass man vielleicht damit mit Risiken eingeht, die man aufgrund von Verbreitung und Ähnlichem halt nur schwer in den Griff kriegt, ne? Also eher ist so, für mich eher das Problem, dass wir mit, das ist ja in Amerika auch das große Problem, mit diesen brutalen Monokulturen über Quadratkilometer ist ja noch eine kleine Maßeinheit. Ich weiß nicht, was das größte, was ist die größere Einheit von Kilometer? Keine Ahnung.
Hektar.
Ja, Hektar. Über Quadrathektar oder Hektar ist ja schon eine.
Ja.
Eine
Tausende von Hektar.
Also unglaublich. Das ist ja wohl so, wenn du durch diesen Bible Belt in den USA fährst, was ich noch nicht gemacht habe. Ich war schon ein paar Mal in den USA, aber das habe ich noch nicht gemacht. Da kann es ja sein, da fährst du 4, 5, 6 Stunden lang durch Maisfelder, ohne dass du da irgendwas siehst. Ab und zu kommt da mal eine Tankstelle und irgendwie 3, 4 Höfe. Und dann fährst du wieder 2 Stunden lang durch Mais.
Ja.
Und das ist natürlich das viel Dramatischere. Wenn da nichts anderes mehr wächst als das, dann hast du halt, glaube ich, für die Tierwelt da größere Probleme als das gentechnische Problem. Also ich glaube, das Monokulturthema
definitiv,
also mit meinem Verständnis, mag jetzt auch laienhaft sein, da kennen sich andere Leute besser aus, aber denke ich, ist da eher ein Problem. Aber gut, ich will jetzt auch nicht die ganzen Leute, die die Biofahne hochhalten, hier irgendwie sagen, dass sie Quatsch reden, weil ich auch das ist natürlich ein wichtiges Ding und ich finde auch, das ist gut, dass es das gibt, dass Leute da sich da auch drum kümmern. Und wenn jetzt hier alte, vergessene Sorten wieder aufgelebt werden, wenn man versucht, möglichst ohne Pestiziden und ähnlichem Landwirtschaft zu betreiben und so, das ist super, das gehört natürlich hoch angerechnet und finde ich auch ganz klasse. Ja, also deswegen nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer da draußen.
Ist in den USA natürlich schwierig, bei den Flächen das ohne zu schaffen. Und wenn wir uns jetzt mal so überlegen, die Landwirtschaft ist schon immer dabei, irgendwie durch Kreuzungen und so weiter, durch Aufhopfen, was weiß ich nicht, Veredelung. Das sind ja im Endeffekt nichts anderes als Manipulation. Muss man natürlich gucken, aber an sich ist natürlich der Ansatz, den die da fahren, ganz interessant. Was auch noch eine interessante Marke ist, ich hatte zuletzt eine Flasche Maker's Mark und ist auch ziemlich günstig, kostet irgendwie, kriegt man teilweise für 16 Euro die Flasche. Und ich habe, wie gesagt, auch so Bourbon vor allen Dingen oder American Whiskey vor allen Dingen, weil ich auch ganz gern mal einen Whisky Sour trinke, ganz gern mal Manhattan mixe, da habe ich mal meinen Ryder, solche Sachen. Und Maker's Mark zum Mixen und auch zum Purtrinken, tipptopp. Das sind ja diese Flaschen, die oben so dieses Wachs haben, dieses rote, die heißen, glaube ich, sogar Red Wax. Tipptopp. Also kannst du nichts falsch machen mit, ne?
Weil du gerade die Drinks erwähnt hast, ich bin ja nicht so ein Cocktail-Typ, aber ich lasse mich da auch immer gerne eines Besseren belehren und probiere auch immer mal was. Und ich habe den Old Fashioned probiert. Mit meinem Woodford Reserve Double Oaked. Und das ist natürlich, da war ich natürlich hin und weg, weil ich den Whisky ja quasi kenne.
Ja.
Und Old Fashioned ist halt ein bisschen bitter, also ein bisschen aromatischer Bitter, ein paar Tropfen, viel Eis oder ein großer, harter Eiswürfel, dann eben relativ viel Bourbon drauf. Da weiß ich nicht, 6 Zl, 7 Zl, 8 Zl, je nachdem, wie viel Liebe, wie ich mal von Jörg Meyer gelernt habe, wie viel Liebe der Barkeeper für dich hat.
Ne, 7 Zl sind Liebe.
7 Zl sind Liebe, ne, kommt das dann irgendwie da drauf. Und dann wird oben nochmal so eine Zitrone gedreht, so eine Zitronenschale getwistet und quasi mit dem austretenden Ölen aus der Schale benetzt sich sozusagen nochmal der ganze Drink und das war natürlich fantastisch. Und da habe ich mir gedacht, wow, so sehr ich den Woodford Reserve Double Oaked auch pur liebe, das war schon geil.
Naja, man sagt jetzt auch beim Old Fashioned ist schon ein Cocktail natürlich, aber eigentlich ist es eine Art, wie man Whisky trinkt. Weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes als so, also theoretisch, dieses klassische Rezept geht ja so, du hast irgendwie einen Zuckerwürfel und löst den in etwas lauwarmem Wasser und eben den Angostura Bitters oder Orange
Bitters. Den Zuckerwürfel habe ich übrigens gerade unterschlagen, ne? Sorry. Also ja. Klar. Ja. Oder dass das Zucker, zumindest den Zucker habe ich unterschlagen.
Ja. Ja. Zucker kommt du löst das halt auf, rührst das so ein bisschen, oder wenn es halt in einer Bar, die relativ groß ist oder die relativ viel Publikumsverkehr hat, die machen das ja irgendwie teilweise auch, dass sie einfach Zuckersirup nehmen. Ja, und dann halt Eis und Whisky und dann irgendwie eine Zitrusfrucht als, weiß nicht, was halt passt, eine Orange oder Zitrone, einmal drüber gedreht und reingeschmissen. Total geil zum Trinken, macht total Spaß, ist eine total interessante Art, Whisky zu trinken. Und da musst du vor allen Dingen Whisky nehmen, auf den du Bock hast, ne? der dir schmeckt. Und wenn du den Double Oak für dich entdeckt hast und den dann dadurch irgendwie nochmal neu entdecken kannst und dadurch irgendwie noch eine andere Seite entdeckst, ist es doch mega.
Genau, also wenn das jetzt nur sozusagen ein Viertel von irgendeinem Drink gewesen wäre, hätte ich ihn natürlich wahrscheinlich nicht dann wiedergefunden. Da kann man dann auch irgendeinen anderen Bourbon nehmen. Das meine ich, das ist das, was ich meine, ne?
Genau.
Mhm. Von daher fand ich das ziemlich cool. Ja, aber Maker's Mark finde ich auch klasse mit dieser roten Wachskappe. Das sieht einfach mal mega cool aus. Und ist ja ein Unikat mit jeder Flasche. Also die wird von Hand, das ist kein maschineller Prozess, da stehen wirklich Leute, die per Hand diese Flaschen aus dieser von so einem Band nehmen und immer in dieses Wachs tauchen, umdrehen. Und deswegen ist jede Flasche auch mit einem anderen Wachsverlauf. Und das darf auch nur Maker's Mark. Die haben sich das irgendwie patentieren lassen. Das dürfen die anderen alle nicht.
Stell dir mal vor, du nimmst da verschiedene Farben fürs Wachs und machst Sondereditionen. Die Leute werden ausflippen.
Es gibt eine andere Edition. Also andersrum. Ich kenne eine andere Edition. Es gibt von dem Maker's Mark noch eine Likörvariante mit Minze. Das ist so ein grüne. Whisky-Minz-Likör und der hat eine grüne Wachskappe.
Ja, ich habe hier gerade mal gegoogelt. Es gibt auch eine mit Schwarz, mit Blau und bei der Minze ist es dann so, dass es irgendwie das Rote und oben drüber nochmal eine andere Farbe irgendwie. Aber es sieht ganz witzig aus. Hier gibt es noch Grau und Grün und hast du nicht gesehen.
Also siehst du, ich sage, es gibt noch eine andere Farbe und der Tim googelt mal eben schnell mal 12 andere. Das ist natürlich ein bisschen gemein, weil ich habe nur mein Gehirn und keine Google-Suchmaschine.
Wie, du hast einen Laptop vor dir stehen, Alter.
Ja, aber die benutze ich doch nicht. Ich bin doch hier entspannt am Quatschen. Ich habe auch meine Handys nicht am Start und alles. Ne? Ist alles hier bei mir total analog, bis auf die Art der Aufnahme.
Ein Traum. Vielleicht sollten wir da auch mal wieder, mal switchen zum Kassettenrekorder und dann spielen wir die Bänder auf 1. Und dann kann man den Podcast als Tape kaufen.
Ja. Das ist aber kompliziert, ne? Zwei Kassetten auf eine zu spielen.
Ja, und die muss man dann auch zeitgleich abspielen, damit es einen Sinn ergibt.
Ach so, meinst du das? Ah, okay, also du hast sozusagen zwei Kassettenrekorder, stellst du gegenüber, in der Mitte nochmal ein Mikro und dann nehmen wir noch mit der dritten Kassette nochmal auf.
Ah. Ja, das wird mega.
Das wäre natürlich schon ein wirkliches Oldschool-Projekt. Nicht schlecht. Ja, ich glaube, so weit müssen wir die Zeit gar nicht zurückreisen. Da bin ich doch ganz froh, dass wir hier fernmündlich via Zoom und Videokonferenz uns hier austauschen können in der jetzigen Situation und eben nicht jeder, also mit dem Telefon, man könnte ja theoretisch ein Telefon am Ohr haben und wir quatschen in einen Kassettenrekorder rein, der sozusagen vor uns steht und aufnimmt, das ging ja schon.
Ja.
Also das wäre auch vor 20 Jahren schon gegangen, ne? Oder vor 30 Jahren, oder 40 Jahren oder so, ne?
Ja.
Von daher, vor 40 Jahren wäre das schon gegangen. Ja, aber wir haben ja Glück und können da moderne Technologien nutzen, die uns da weiterhelfen.
Total. Also ich finde es echt cool, dass das funktioniert mit dem Zoom. Ne? Also es ist eine gute Sache auf jeden Fall. Und ich habe jetzt irgendwie heute kam, wo habe ich es denn gesehen? Keine Ahnung, Tagesschau oder ich habe es auf der Seite von der FAZ gelesen oder irgend sowas. Und zwar geht gerade die Aktie von Zoom durch die Decke.
Also Tim, wenn du dir vor diesem ganzen Mist hier Zoom-Aktien gekauft hättest, ist, glaube ich, die Bitcoin-Steigerung ein Scheiß dagegen. Also
Bitcoin kackt ja gerade ab, wahrscheinlich, ja.
Ich meine es aber zu der Zeit, wo man halt den billig kaufen und dann später wieder für irre Preise steigt. Also die Zoom-Aktie, ich glaube, die haben, die Leute, die da früh genug eingestiegen sind, die haben dann irgendwo nach 1000% Wachstum nicht mehr mitgezählt, weißt du? Das ist Videokonferencing ist in diesen Zeiten das Thema. Ich denke, das wird auch ein großes Thema bleiben, unabhängig von der Frage, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten entwickelt. Ich kann davon mir selber sprechen, ich bin ja im Außendienst. Das heißt, ich sitze eigentlich 3 Tage die Woche im Auto und fahre fahre zu meinen Kunden und mache mit denen verschiedene Dinge und bin dann vor Ort. Und ich stelle jetzt fest, weil ich es muss, dass ich bestimmte Dinge, nicht alle Dinge, aber bestimmte Dinge auch über eine Videokonferenz lösen kann. Das ist natürlich nicht der persönliche Touch, den du hast, wie wenn du mit denen an einem Tisch sitzt. Das darf man, also das ist was anderes. Das kann man nur mit Leuten machen, die man schon kennt. Ne, wenn ich die schon kenne, wenn ich die schon 1-2 Jahre oder ein Jahr kenne als Kunde und dann sage ich, hey, wir stellen jetzt euer Video um, dann sagt er ja kein Problem. Und dann ist es genauso wie bei uns beiden. Wir kennen uns, ne, deswegen haben wir da jetzt auch keine virtuelle Barriere zwischen uns.
Ja, man weiß, wie der andere tickt und dann ist das schon ein ganz anderes Herangehen natürlich. Genau,
dann achtest du jetzt, dann achtest du nicht auf den Hintergrund oder wie der oft mit der Kamera wirkt, ob da alles sitzt oder so, weißt du? Das ist halt dann was ganz anderes, als wenn du den kennst. Ne? Wenn du jetzt Leute nicht kennst und du bist vielleicht eh kritisch oder so, da würdest du da anders rangehen. Aber wie gesagt, finde das cool und ich glaube, dass wir in Zukunft auch solche Modelle wie Außendienstbetreuung und sowas so ein Stück weit hinterfragen werden. Auch allein von der Kostenseite. Was kannst du eigentlich mit deiner Tätigkeit auch vielleicht über so ein Thema abdecken wie eine Videokonferenz? Ich bin ganz, also ich glaube, das wird vieles verändern in der Zukunft. Da ich in der IT arbeite, für mich gut. Ich pushe das deswegen auch ein Stück weit, versuche den Leuten auch Denkanstöße zu geben. Wir müssen halt gucken, wie sich das alles so entwickelt. Aber ja, dass die Zahlen hochgehen, ist doch klar. Die Leute kommen nicht mehr raus. Die wollen sich ja weiterhin ihre sozialen Kontakte pflegen. Und da muss ich ja jetzt gar nicht meine Eltern oder Großeltern bemühen, die ich dann nicht mehr besuchen kann, weil ich Angst darum habe, die anzustecken. Das sind einfach Freunde und Bekannte, die man halt so ganz easy mal wieder sehen kann und mit denen man mal schnacken kann und ein Gesicht dazu hat.
Ja.
Telefonieren ja auch gut. Ja, aber gerade so, wenn du Kinder hast oder so, die freuen sich dann immer, wenn sie dann in so eine Kamera reinquaken können und da irgendwie rumschreien können, Zunge rausstrecken können und so, finden die ja toll.
Ja. Ja. Nee, das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Wollen wir zum nächsten kommen?
Ja, das ist ja im Übrigen hier heute ein ziemlich straighter Verkostungspodcast. Wir haben ein bisschen was auch erzählt, aber wir sind beide nicht so die, also Tim hat ja gesagt, der Oliver ist da irgendwie fitter. Nein, nicht wirklich. Also ein bisschen vielleicht, aber nicht viel. Also wir haben jetzt nicht die Mega-Checkung von den amerikanischen Whiskys, sondern wir sind da halt auch Einäugige. Ne, da gibt es bestimmt Menschen, die deutlich, deutlich viel mehr Ahnung haben. Und wenn jetzt unter unseren Hörern welche sind und wir hier Scheiße erzählen, bitte schreibt es dem Tim. Und korrigiert uns gerne. Wir sagen dann in der nächsten Folge auch nochmal, was wir alles von Unsinn erzählt haben.
Ich lösche es dann.
Nein, aber das kann man ja nächste Woche dann nochmal einfach das ein oder andere korrigieren. Ich glaube nicht, dass wir zu viel Quatsch erzählt haben. Aber du weißt, was ich meine. Wir sind da halt auch nicht die Spezialisten. Deswegen müssen wir heute mehr trinken. Und haben auch nicht nur einen Whisky, sondern zwei, weil wir nicht eine halbe Stunde nur über Woodford reden können.
Raiden.
Sondern wir haben noch was anderes heute im Angebot.
Ja, das stimmt. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe auch so einen American Whisky offen und den habe ich heute mal in ein Sample-Fläschchen gefüllt und mal wieder mit dem Fahrrad zum Olli gefahren. Ich glaube, das wird ein super Geschäftsmodell übrigens, so mit dem Fahrrad Whisky verteilen in der Stadt. Und zwar ist es ein Michters.
Ganz kurz, bevor du das sagst, wie heißen nochmal diese Leute, die so andere durch die Gegend fahren auf dem Fahrrad, wo man so hinten drin sitzt?
Ja, so eine, weiß nicht, keine Ahnung.
So ein Fahrradtaxi, wie heißt das?
Weiß nicht.
Gibt es einen Namen dafür? Es gibt so einen Begriff dafür, für so Fahrradtaxis. Fällt der Name gerade nicht ein. Und das könnte man dann auch sozusagen doch so ein als Cocktail oder Bourbon oder Schnapstaxi oder sowas nehmen, ne? Dass du halt rumfährst, hast hinten drin deine kleine mobile Cocktailbar und kannst dann an der Haustür jemanden irgendwas zusammenklopfen, stellst ihm das dann hin, der zieht eben seine Karte durch oder ist per PayPal schon bezahlt und dann fährst du wieder weg.
Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Du brauchst auf jeden Fall einen fetten Akku, dass du dir halt genügend Eis mitnimmst, wenn du was mixt. Und die Sachen alle kalt sind, weil es, glaube ich, das A und O ist. Ein Schmelzwasser für Cocktails extrem wichtig ist.
Ja, aber du, wenn das Eis wirklich knallkalt rauskommt, dann hat es irgendwie minus 30. Und wenn du wenn du einen guten Anhänger hast, also hier so ein Anhänger, wo unsere Kinder drin hocken, da kann ich auch eine Kiste Bier reinschmeißen vom Gewicht. Der schafft 30, 35 Kilo. Das heißt, da könntest du schon noch eine gute Kühlbox reinpacken. Die voll mit Eis. Nee. Da könnte man schon von der Haustür was zaubern.
Du kommst hier auf Sachen. Junge, du,
Geschäftsidee, ne? Fällt mir alles ein.
Okay,
sorry. Aber gut, also vielen, vielen Dank, dass du das vorbeigebracht hast heute, lieber Tim. Fand ich wirklich klasse.
Ja, gerne.
Das bringt mich natürlich in die Situation, dass ich jetzt das nächste Mal zu dir kommen muss. Und da man ja nicht mehr einfach nur sinnbefreit mit dem Auto durch die Gegend fahren darf, werde ich dann auch Fahrrad fahren müssen, um zu sagen, ich tüchtige mich und werde dann auch mit dem Fahrrad kommen und dir was in den Briefkasten werfen.
Deswegen habe ich das gemacht, damit du mal wieder dein Fahrrad rauskramst, mal wieder guckst, dass die Luft auf die Reifen kommt und dich mal wieder mit dem Fahrrad in Bewegung setzt.
Das ist sehr fürsorglich von dir, dankeschön.
Bevor du jetzt weiter
auf meiner darauf rummachst, dass ich Fahrrad fahren soll, würde ich sagen, erzählst du mal was zu dem wunderbaren Destillat, was du da mitgebracht hast.
Ja, es ist ich habe es gerade schon kurz gesagt, ein Michters Straight Rye Whisky, Kentucky Straight Rye sogar, sehe ich hier gerade. Also 51% Roggen in der Mashbill. Und das Interessante bei Michters ist, dass jede Flasche ein Unikat ist im Endeffekt, beziehungsweise jede Abfüllung eine Single-Barrel-Abfüllung ist. Es steht hier oben, Michters Barrel Number L19C498 drauf. Das heißt, hier ist auf jeder Flasche mit einem Stempel die Fassnummer gedruckt. Und das heißt, hier gibt es dann immer nur ein paar hundert Flaschen von diesem einen Batch. Und wenn man da mal ein besonders Gutes hat, dann muss man wahrscheinlich zusehen, dass man sich da einen kleinen Vorrat anschafft. Aber ich denke, die Qualität wird so annähernd gleichbleibend sein, dass das nicht großartige Unterschiede gibt. Das Ganze hat 42,4 Volumenprozente. Und ich habe gestern schon mal
42,4.
Probiert. 42,4.
Okay. Das ist aber runterverdünnt. Das ist nicht Fassstärke, ne?
Das ist nicht Fassstärke, das stimmt. Ja, okay. Es gibt den auch in Fassstark, aber der ist relativ selten zu bekommen. Also das ist, glaube ich, schwieriger, den als Fassstärke, als Barrel Strength noch zu bekommen.
Die sind sauteuer auf jeden Fall. Barrel Proof heißt das, glaube ich, bei den Amis, und die kosten dann immer halt irgendwie das Dreifache.
Okay.
Das Dreifache.
Witzig ist bei Michters, viele sagen immer den Namen irgendwie falsch, die sagen immer Michters oder irgend sowas. Michters, das waren ursprünglich zwei deutsche Brüder, Michael und Peter, und die haben daraus Michter gemacht. finde ich eine ganz witzige Angelegenheit bei der Namensfindung auf jeden Fall. Ich würde mal einschenken. Die Flasche ist auf jeden Fall auch wunderschön. Ich muss sagen, so die Amis können es mit Flaschen. Ist so, weiß nicht, ziemlich oldschoolig gehalten. Siehst du sie? Ja, ne?
Ich halte sie in die Kamera. Tim hält mir die gerade vor seine Kamera. Ich weiß auch, wie die aussieht. Und sie quietscht auch wunderbar. Sorry, dass ich jetzt gerade da reingequatscht habe, während du gequietscht hast.
Das habe ich bei dir vorhin auch gemacht.
Ja, alles gut. ich finde auch, dass die Amis das gut drauf haben, so Flaschendesign und sowas. Und die müssen sich auch, das ist auch spannend, die müssen sich auch um das Flaschendesign deutlich intensiver kümmern als vielleicht andere, weil es gibt in der Regel keine Umverpackung.
Ja, okay. Das stimmt. Habe ich noch nie gesehen. Oder selten.
Es gibt selten welche. Es gibt von Jack Daniels ein paar Abfüllungen, die kommen in so einer, in irgendeiner, das sind dann so Sondereditionen, ne? Die kommen dann in irgendeinem Karton oder so oder in irgendeinem Metalldose oder sowas, aber das ist eher selten. Normalerweise kommt amerikanischer Whisky ohne Umverpackung.
Was ich aber auch
die Flasche und fertig.
Finde ich total cool. Ja, finde ich total cool. Was soll ich mit dieser Umverpackung? Mich nervt das inzwischen. Ich habe hier inzwischen die Dosen und Tuben von meinen schottischen Whiskys. Wozu benutze ich die? Naja, ich baue daraus eine Murmelbahn für meine Kinder. Ich meine, den Sinn dahinter in heutigen Zeiten verstehe ich nicht ganz. Was ich erlebt habe, ist, dass Frust entsteht bei den Verpackungen. Wenn, keine Ahnung, ich mir einen Whisky bestelle vielleicht online, dann kommt der Whisky an, ist eine Blechdose und was passiert? Natürlich, die Blechdose ist verbeult, weil der Whisky da drin ein bisschen Spiel hatte, war vielleicht nicht ganz so gut verpackt. Was könnte noch sein? Irgendwie ist die Verpackung vielleicht ein bisschen oll und ist irgendwas eingerissen, wenn sie aus Pappe ist. Manche Brennereien, wenn ich jetzt bei Springbank mir die Dinger angucke, die können sie auch echt weglassen. Die haben überhaupt keinen Nutzen. Die sind weder stabil noch schön. Braucht kein Mensch. Wenn ich mir, keine Ahnung, von Signatory Vintage, die sind in der Regel aus Metall, die sind ganz schön, da hat auch die Flasche drin überhaupt kein Spiel, die sitzt fest, die hat auch eine Schutzfunktion, das verstehe ich schon, das sieht auch edel aus. Aber im Großen und Ganzen, ich brauche das halt echt eigentlich überhaupt nicht. Da mag ich das echt, wenn ich mir die Flasche anschaue, wie sie hier steht, die sieht gut aus. Da ist viel, viel Wert auf Detail gelegt worden. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 5 verschiedene, 6 verschiedene Teile, aus denen die Labels bestehen. Da ist oben eine Banderole drum, die aus 2 Teilen besteht. Das Badge hat einen eigenen kleinen Aufkleber im Endeffekt. Es ist echt ein schönes Design insgesamt. Es ist eine besondere Flaschenform. Ist doch cool, wenn man sich so abheben kann. Und ich weiß, dass die Schotten wahrscheinlich das ist wahrscheinlich auch historisch so ein bisschen gewachsen und es wirkt natürlich vermeintlich wertiger, aber da würde ich lieber 2-3 Jahre älteren Whisky haben oder eine schöne, speziell geformte Flasche und keine Standard Liquor Bottle, die sich da so ein bisschen abhebt. Wird ja auch relativ häufig jetzt gemacht, auch in Schottland.
Ja, ich glaube, es ist bei den Amerikanern halt nicht üblich und bei den Schotten schon, und deswegen machen die Schotten das auch. Du musst es halt machen. Die kosten ja nichts, die Verpackung. Ey, so ein Karton, da hast du normalerweise Pringles drin oder sowas, weißt du? Oder irgendeinen Keks,
wenn du in
Lidl gehst, weißt du?
Müll.
Das ist einfach nur Pappmüll. Klar, ich will nur sagen, das ist jetzt, glaube ich, nicht jetzt mal, wenn man jetzt von edlen Holzkartons oder Magnetverschlüssen oder so einem Kram absieht, der Standard-Whisky aus Schottland, der kommt ja in einer Tube mit einem Metalldeckel und der Rest ist Pappe oder halt eben in so einem faltbaren Kartonding. Und das ist jetzt keine teure Verpackung, das sind auch Pfennigbeträge. Ne? Also Centbeträge, sorry.
Wenn ich mir einen Whisky abfüllen lasse, keine Ahnung, Signatory Vintage, gibt es gerade, ich glaube, das ist ein Benrinnis oder so, gibt es gerade Fass 1, 2, 3 und sind zwei Fässer in einer Vase, 1, 2, 3 und 1, 2, 5 als Vase. Die kostet jetzt von mir aus 160 Euro. Und genau das dazwischen, die 1, 2, 4, gibt es nicht als Vase abgefüllt. Und das Teil kostet 10 Euro weniger.
Ja gut, aber das ist ja
gleiches Alter.
Das ist die Flasche und die Dose und das ist eine Metalldose. Ich sage jetzt ja nur, also wenn du jetzt eine Packung hast, wie bei Springbank, das ist ja... Wie gesagt, da ist ja das sind die Kekse, die ich hier im Supermarkt kaufe, besser verpackt. Weißt du? Mit mehr Aufwand.
Beim Spring.
Sag ich ja.
Ne? Kann man auch weglassen.
Halt, ich finde das auch. Nee. Also ich bin einer Meinung mit dir, aber ich wollte nur sagen, oft ist die Verpackung ja nicht ein relevanter Anteil. Man macht das halt bei den Schotten so. Ich weiß gar nicht, ob es Schotten gibt ohne Umverpackung, wenig, ne?
Lass mich überlegen, habe ich schon mal einen Schotten bekommen?
Unabhängig abgefüllte, ja, ne? Aber von den Distillerieabfüllungen?
Ja, Daftmüll.
Yes, du hast recht. Daftmüll hat keine Umverpackung, ja.
Daftmüll hat keine Umverpackung.
Ja.
Ansonsten fällt mir gerade wirklich nichts ein, wo es, also was man, obwohl das ist so Semi-Distillerieabfüllung, zwar die Flora und Fauna-Serie, da gab es welche mit einer Holzbox und dann wurden die mal mit Box und mal komplett ohne, also da gab es so verschiedene, die wurden teilweise ohne Box verkauft.
Es gab mit Holz, mit Pappe und einfach nur als Flasche, das stimmt, ja.
Genau, da gab es quasi alle drei Varianten. Ansonsten bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass so ziemlich jede Abfüllung mit wahlweise sogar runder Tube oder eckiger Pappschachtel kommt. Gibt es ja teilweise sogar Unterschiede.
Ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas im Schrank stehen habe, was keine, von den Originalabfüllern, was keine Tube oder Dose hat, aber fällt mir jetzt gerade also auch nichts ein.
Ich habe einen alten Buna Heaven 12 aus den 90ern, den wir mal verkostet haben, den alten.
Aber da weißt du halt nicht, ob nicht derjenige, von dem du das hast, irgendwann nochmal die Tube verloren hat, ne?
Genau. Also das ist halt, das Ding. Ja. Bei den alten kannst du dir da nicht sicher sein, ob da eventuell, ob es da eine gab oder nicht. War mir egal. In dem Fall. Wo es relativ häufig keine Tuben gibt, sind Blends.
Ja.
Weil da der Preis natürlich eine Rolle spielt, ne? Geh in den Supermarkt, bei den Blends sind relativ viele, die keine Verpackung haben. Also Chivas Regal, die haben auf jeden Fall eine, habe ich letztens im Kaufland mal gesehen. Johnny Walker Black hat auch eine, aber die Reds auf jeden Fall nicht.
Genau. Ich wollte gerade Johnny Walker Red auch sagen, der keine hat. Genau. Ja. Und daher will sich der Single Malt vielleicht auch immer wieder abheben. Vielleicht liegt es auch daran, I don't know. Ich finde auf jeden Fall, dass es nicht nötig ist. Eine gut aussehende Flasche braucht keine Umverpackung. Ich glaube, wichtig ist, dass oben der Korken gut versiegelt ist, verkapselt ist, wie auch immer, ja, dass da irgendwas drüber ist. Wenn man jetzt keine Umverpackung hat, muss halt nochmal irgendwie so eine Folie drüber geschweißt sein, auch über so eine Kapsel. Aber ansonsten, das ist ja, ist, also muss man ja auch mal sehen, es sind auch Trinker, also Flaschen für Leute, die das trinken wollen und nicht die jetzt den schönen Karton irgendwie oder die schöne Holzkiste da 100 Jahre sammeln wollen. Von daher finde ich das auch vernünftig. Ne? Wie gesagt, wie du sagtest, ne, ich schmeiß die Tuben sofort weg. Wenn ich eine Flasche aufmache, kommt die Tube in den Müll. Die behalte ich jetzt auch nicht. Manchmal behalte ich sie, wenn ich mir denke, ich will die nochmal zum Stammtisch mitnehmen, um dann die Umverpackung noch zu zeigen, aber selbst da brauche ich sie eigentlich nicht. Kannst du eigentlich weghauen.
Ich mache es anders. Ich habe eigentlich, ein Teil steht ohne Tube da, aber die meisten lasse ich in Tube stehen, einfach damit sie dunkel gelagert sind. Das ist natürlich ein Ding. Schön, dass wir darauf jetzt kommen. Man soll ja Whisky eigentlich auch dunkel lagern. Und da ist natürlich die Tube definitiv hilfreich. Jetzt kommt auch der Sinn so ein bisschen dahinter. Aber wenn wir zurück zu Springbank gehen, genau die haben ja, die sind ja zu, weiß nicht, 40% offen. Ja, bei der Verpackung.
Ja, und das macht, pass auf, wenn ich jetzt ein sonniges Wohnzimmer habe, wo den ganzen Tag die Sonne reinscheint und ich habe da irgendwie 50 Flaschen im Regal, dann mag das stimmen. Aber für meine einstelligen Whisky-Flaschen, die ich hier stehen habe, die werden ja auch alle nicht 100 Jahre alt bei mir im Regal.
Ja, aber es gibt ja Leute, also jetzt nicht jeder so veranlangt wie wir, dass wir uns dafür interessieren und auch relativ häufig mal einen Whisky trinken, dass auch die Flaschen mal leer werden. Auch wenn es jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie 2 Wochen oder so dauert, aber wenn man die jetzt nicht ungefähr 3-4 Jahre stehen hat, was ja bei manchen Leuten durchaus der Fall ist, dann braucht man die Tube nicht. Aber wenn die wirklich mal ein Jahr oder länger als ein Jahr stehen, auch im angebrochenen Zustand, dann ist, denke ich, die Tube wirklich hilfreich.
Ja. Und
jetzt du.
Wenn man so offen irgendwo steht, also eine offene Flasche im Sonnenlicht stehen hat.
Ja.
Dann, wenn man einen geschlossenen Barschrank hat, ist auch das egal.
Das stimmt. Okay, aber haben wir jetzt auch den Sinn und Zweck der ganzen Sache nochmal. Fand ich schön, dass wir auf das Thema gekommen sind. Da wäre ich sonst irgendwie nie drauf gekommen.
Ist so ein Thema. Wir haben noch gar nicht über die Sinnhaftigkeit von also sozusagen Sonderformen gesprochen, aber müssen wir jetzt auch nicht. Es führt auch, glaube ich, zu weit weg von dem Michters, ich weiß gar nicht, was jetzt das
richtige Michters. Ist. Michael und Peter.
Ja. Von dem Michters, den du da mitgebracht hast und nicht mehr auch eingegossen
hast. Ja. Ich habe letztens ein Experiment gewagt.
Darf ich dir eine Frage stellen? Die konkrete Mash Bill von Michters bekannt? Nee, ne? Die ist, glaube ich, Secret, ne? Ich glaube, die reden da nicht drüber.
Oh, da habe ich mal, keine Ahnung, aber
kannst du mal googeln, wie ich das Mashbill, ob du da was findest, wo du gerade dabei bist,
parallel? Ich denke, die sind relativ transparent, denn es gibt ja zum Beispiel auch die Sonderedition mit der Sour Mash, wo dann quasi nicht, wo quasi eine andere Rezeptur verwendet wird. Ich denke, die sind da relativ offen. Lass mich kurz schauen. Möchtest du
es von Rye? Also mir hat mal jemand das Sour Mash Thema erklärt und gesagt, eigentlich sind fast alle Bourbons Sour Mash Whiskys.
Okay. Okay.
Weil das irgendwas mit der, mit, ach verdammt, da wird ein Teil der Mash benutzt, also der wird quasi einbehalten und für die nächste, ja, für die nächste Anrührung
genau
benutzt,
genau, sozusagen. Genau, und das ist dann wie so bei einem.
Genau, und es schreibt kaum jemand, wo es Sour Mash drauf war, es machen fast alle, hat mir zumindest irgendwer mal erzählt. Ich weiß nicht mehr wer, ja, und wann, von daher könnte auch sein, dass ich da Quatsch erzähle, aber ich meine, das gehört zu haben.
Ja, also beim Michters, die Mash will, lass mich kurz schauen. Ich muss hier einmal kurz hoch.
Ich halte mal meine Nase hier auch in dein Michters mal zwischendurch mal rein, ne?
Ja. Steck ruhig rein. Ich muss kurz einmal nach unten scrollen. Und zwar haben wir Korn und Rye drin. Natürlich. Und zu folgenden Prozentzahlen. Michters, Rye. Bam, 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 bam. Hier unten. 61% Rye. 31% Korn. Und wir haben Barrel Entry Proof, also der Spirit geht ins Fass mit 107 Proof. Ja, also 53,5%.
Das ist nicht viel. Ich nehme mal an, der Rest, also die letzten 8%, die du jetzt nicht genannt hast, sind wahrscheinlich gemälzte Gerste, weil oft machen die so ein bisschen gemälzte Gerste noch rein, damit das...
Ah, die letzten 8% sind gemälzte Gerste, das ist korrekt, ja, genau. Das habe ich unterschlagen, das steht hier noch, alles das steht gut. Auch hier wirklich, ja. Ja, die sind da relativ transparent und die anderen, es gibt eine ganz nette Website, habe ich gerade gefunden, die heißt Modern Thirst, also moderner Durst auf Deutsch quasi .com und die haben hier von allen oder von allen größeren amerikanischen Whisky-Herstellern die Mashbills aufgestellt. Ja, und können wir hier einfach mal nachschauen. Wenn man hier Maker's Mark hat, die haben 70% Mais, 16% haben die an Wheat, also an Weizen.
Weizen,
mhm. Genau. Und der Rest ist dann dementsprechend Gerste und so weiter und so fort. Kann man hier Knock Creek und so weiter, Jim Beam, Booker's, Basil Hayden's,
kannst Bakers du den, kannst und so weiter. Du den, also können wir den das verlinken? Nee, können wir nicht, ne?
Das kann ich gerne in die Shownotes mitpacken, na klar, ja, das ist kein Problem.
Okay, pack das mal mit rein, genau. Dann kann jeder auch noch mal gucken, falls er noch mal selber irgendein Bourbon-Regal hat, dann kann man noch mal nach der Mashbill gucken, das ist immer ganz spannend. Ich finde erstmal, dass dieser Michters, Michael und wie auch immer,
Peter,
hat eine wunderbare Farbe.
Aber heller als deiner.
Ja, ja, unabhängig davon, aber es ist ein wunderbares, schönes, goldenes,
ja,
orangiges, ich weiß nicht genau, so, ne, ist eine ganz, also wirklich eine ganz wunderbare, so ein Bronzegold oder so, ich weiß nicht, sieht auf jeden Fall echt toll aus. Und die Nase ist ein Knaller.
Ja.
Intensiv, also dicht, ganz verwoben, trotzdem finde ich komplex. Fruchtnoten von irgendwo zitruslastigen Früchten bis irgendwie dunkleren Früchten. Das habe ich irgendwie, wenn ich mich darauf fokussiere, alles irgendwie drin. Auch wiederum intensive Würze, aber filigraner als jetzt. Beim Woodford ist die Würze so bumm. Ne, die kommt, also die hämmert dich so richtig so aus dem Sessel.
Ja.
Ne, und das ist jetzt so, ist auch sehr würzig. Aber halt sehr, sehr fein, sehr eingearbeitet, sehr, ja, wie gesagt, filigran, elegant kommt es daher.
Ich habe noch ein bisschen was Orangiges dabei.
Ja, also genau, also das sind diese hellen Früchte, Orange, Zitrone, die habe ich da.
Hm.
Und nicht so süß. Das ist aber bei, ist ja auch ein Rye Whisky, ne? Das merkt man halt an dem Roggenanteil. Ne? Da ist die Süße nicht ganz so stark. Aber auch nicht so ein fieser, staubtrockener Rye, ne? Sondern also nicht so ein Rye, wo du schon dann riechst und denkst, boah, der riecht ja irgendwie nach Trockenheit, Staubigkeit, Holz, so eine trockenen Schreinerei, sondern der hat alles aus allen Richtungen und ist wirklich ein ganz toller, ausgewogener, eleganter Rye Whisky. Ne? Mhm. Also Nase, wow.
Nicht nur die Nase, das kann ich dir sagen. Also ich habe den, wie gesagt, jetzt schon ein paar Mal probiert. Und ich habe den unter anderem die Tage mal sogar ganz amerikanisch auf Eis probiert. Und das war wirklich cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und da ist der leider sehr, sehr gefährlich süffig auch dazu. Also das ist dann wie ein Getränk, Also man hat da gar nicht, man spürt den Alkohol dann fast überhaupt nicht mehr. Und man kann den dann ganz normal trinken im Endeffekt. Ja, wenn der wirklich ein großer Eiswürfel, der wenig wässert, aber trotzdem genügend Wasser abgibt, um den runter zu wässern auf, keine Ahnung, 35 bis, weiß nicht, 30 Volumenprozent wahrscheinlich bei einem 2-4 cl Glas. Im Tumbler ist es natürlich, ich meine, wenn du einen Tumbler 2 cl machst, dann hast du irgendwie nichts
drin.
Also ich glaube, du musst dann schon mindestens 4-5 cl reinmachen, damit da überhaupt was drin ist.
Liebe große sind Eis.
Oh ja, das ist natürlich hart. aber ich würde jetzt mal so 4-5 sagen. Ich nehme dann immer einfach so ein großes Barmaß und mach das rein. Mit einem schön großen Eiswürfel. Tipptopp, vielleicht einfach noch ein bisschen eine Orangenzeste mit rein, dann ist das schon fast ein Old Fashioned ohne Zucker, aber kommt ziemlich gut, also macht echt Spaß und da kann man auch mal das Ganze eben mit Eis trinken. Man muss da jetzt nicht das Ding voll mit Eiswürfeln knallen, weil man mal einen großen hat, der relativ wenig wässert, der das aber schön kühl macht, ein bisschen Schmelzwasser doch abgibt, ist das ein total cooles Geschmackserlebnis. Ich habe meinen jetzt hier gerade im Nosingglas, was natürlich viel hilfreicher ist, wenn man so das Ganze ein bisschen auseinandernehmen will. Ne?
Ja, also ich habe den jetzt in der Zeit, wo du hier gerade über weitere Verwendungsmöglichkeiten gesprochen hast, mal gekostet. Aha. Und ich muss sagen, ich find den erstmal cremig, dickflüssig, wenn der so auf die Zunge kommt. Im ersten Moment intensiv, trotz der, ja, so als Scotch Drinker würde man sagen 42,4, ne, so ein bisschen wenig Proof, ne, nee, aber ist super, ist auch wirklich ganz toll abgepasst, glaube ich, so diese Alkoholstärke und der kleidet den gesamten Mundraum gleich aus und verbreitet sich da und bleibt da hängen und
Ölig,
das meine ich ja. Also der ist cremig ölig und hat so dann ganz kurz so ein Moment, wo er so ein bisschen off ist und dann kommt, wo er so ein bisschen weggeht. Aber dann kommt nochmal der Nachklang und der ist dann wiederum würzig und fruchtig und also der ist nicht nur so auf dieser, jetzt kommt der Abgang bitter Seite, sondern die Frucht schiebt dann noch mit. Da kriege ich dann jetzt auch das erste Mal so ein bisschen Vanillenoten und sowas was mit rein. Also, puh, stark.
Ich finde von der Würze her finde ich den total geil. Also der ist am Anfang, der fängt total cool an, also relativ kräftig für diese 42,4%. Relativ kräftig und voll und wird dann ganz mild im Mund und zum Abgang hin wird er wieder also zeigt er nochmal Alkohol so ein bisschen, Würze oder die Würze kommt dann, ja, ich denke, das ist eher die Würze. Das prickelt schön auf der Zunge. Ist ein bisschen pfeffrig, das ist, finde ich cool. Also
Er hat auch noch auf der Zunge, das habe ich in der Nase gar nicht, das, was ich bei Roggenwhiskys oft habe, diesen so einen ätherischen, minzigen
Touch. Ja.
Der ist in der Nase gar nicht da. Und deswegen würde ich den, wenn du den mir hinstellst und ich rieche, dann würde ich nie sagen, das ist ein Rye Whisky. Also zumindest nicht sofort, ne? Also, aber wenn du den im Mund hast, dann merkst du sofort, ne? Da kommt dieser statt diesem süßen, vanilligen Moment, den du bei den Bourbons hast, kommt hier, das ist dieser höhere Roggenanteil, kommt halt dieses minzig-ätherische, so wie so Eukalyptus ist das falsche Wort, aber das ist halt so eine Art kühlendes, minziges, so ein bisschen, so, also im positiven Sinne, ne, an so eine, an so ein Hustenbonbon erinnerndes Gefühl oder Geschmack. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Und es ist auch ganz leicht, nicht vorstellen, wie ich habe jetzt hier so einen harten Hustenbonbon im Mund oder sowas, sondern es ist ganz leicht und webt sich in dieses, in die Frucht, in die Eiche und so, webt sich das so rein. Und also wunderbar, wirklich toll. Also ich bin beeindruckt, lieber Tim. Ich habe den, ich muss ehrlicherweise sagen, das war auch natürlich dann ein anderes Batch. Ich habe schon mal einen Michters Rye, ich weiß nicht, ob das Single Barrel auf der Flasche stand. Ich habe schon mal einen Michters Rye probiert. Hm. Und ich war von dem nicht so angetan. Ich fand den blass. Das lag aber auch daran, dass ich, glaube ich, schon diverse andere Dinge vorher getrunken habe und den dann irgendwo relativ am Ende mir nochmal gegönnt habe. Und da konnte der prozentemäßig und auch meinem wahrscheinlich vorher vielleicht schon von dem einen oder anderen rauchigen Whisky auch geschundenen Gaumen da irgendwie nicht mehr seine Eleganz zeigen, ne? Sondern da war der halt, da ist der halt untergegangen. Deswegen jetzt so mit relativ neutralem Geschmacksapparat würde ich sagen, das ist schon was richtig Gutes. Wow, ich bin schon beeindruckt.
Ja, mir gefällt er auch gut. Ich habe mich da irgendwie leiten lassen, mal wieder Whisky-Messe, ne? Mal probiert einfach. Und da hat mir der Michter sehr gut gefallen. Das war aber, ich glaube, so ein Sonderding, irgendwie 16 Jahre oder irgend sowas, was du hier überhaupt nicht bekommst.
Boah.
Der hat mir gut gefallen und dementsprechend habe ich mir einfach mal was anderes oder was Erschwingliches auch aus der Brennerei zugelegt, weil ich auch so irgendwie relativ viel Gutes gehört habe und wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht und bin echt froh. Die Flasche, die habe ich jetzt erst aufgemacht, da ist noch, die ist noch reichlich zu, keine Ahnung, 4/5 voll. Ist ganz cool, gefällt mir gut.
Jetzt sag nochmal, du hast gerade gesagt, erschwinglich. Michters bewegt sich ja im, ich würde jetzt mal sagen, also wenn man normales, also unteres Preisband, mittleres Preisband, gehobenes Preisband und höheres Preisband hat, wäre das gehobenes Preisband, würde ich sagen. Ne?
Also
ich würde was kostet so eine Flasche von dem Zeug?
Ich glaube so um die zwischen so 45 Euro.
Okay. Das ist, würde ich sagen, noch gerade so mittleres Preisband. Ne?
Genau.
Ich würde mal sagen, so ab 50 Euro, würde ich sagen, ist so gehobenes Preisband bei amerikanischem Whisky.
Ja.
Und wenn du
also
dann so 70, 80 knackst, dann bist du dann halt schon bei dem, finde ich, hohen Preisband bei Whisky. Das kann man bei den amerikanischen Sachen schon so sagen. Von daher,
also
45 Euro, das ist auf jeden Fall absolut sein Geld wert. Der Double Oak, also den von Woodford Reserve, den will ich jetzt nicht schlechter reden. Das ist halt ein anderer Whisky, ne? Aber der ist jetzt hier nicht so viel billiger. 10 Euro billiger.
Ja. Ich habe gerade gesagt, was ich probiert habe, waren 16-Jährige. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht erschwinglich. Es waren 10-Jähriger. Und der 10-Jährige, ich habe gerade geschaut, der kostet hier irgendwie 180 Euro. Das ist schon hart.
Ja, die bringen, ich glaube, die Barrel-Proof-Michters, die kosten immer auch so 100 Euro. Die haben daran kein Alter, die sind halt nur dann halt eben mit 60% abgefüllt. Muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich das hier jetzt so auf der Zunge habe und in der Nase, da weiß ich nicht, ob ich, muss man sich schon lange drüber nachdenken. Also sollte man wahrscheinlich ein Sample mal probieren oder auf einer Messe oder sowas.
Bevor man also der Barrel-Proof
kauft. So als so ein unbedarfter Wie. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht einen 100-Euro-Bourbon holen, ganz ehrlich, weil auch nicht von Woodford, so eine Masters Collection. Ich hab ja einmal probiert. Auch wenn das jetzt, wenn ich weiß, das ist nur dreifach destilliert oder sowas. Ich hatte ein Dark Chocolate Roasted Malt irgendwas, so, ne? Also wo sozusagen das Getreide extrem dunkel geröstet war und dann haben die sozusagen das verarbeitet und ich fand, Ich hab einen Vergleich gemacht mit dem Double Oak. Das war ganz cool. Und ich fand den besser. Der kostete okay, halt nur ein cool. Drittel oder ein Viertel oder so. Ne? Aber ist natürlich, der andere war auch spannend, ne? Keine Frage. Der war anders halt. Ne? Aber jetzt nicht für mich so stellar, dass ich jetzt gesagt hätte, ich muss jetzt unbedingt da das Vierfache ausgeben, um eine Flasche davon zu haben. Ne? Mhm. Ist halt, ja, das ist ja bei allen Sachen so. Das ist bei den Schotten so, das ist bei den Iren so. Es gibt halt besondere Abfüllungen, die kosten dann halt auch dann ein Vielfaches von den normalen. Und da muss man sich halt immer selber fragen, ist dieser massive Preisunterschied dann auch in dem Sinne, ist einem wert, wenn man sowas dann auch trinken möchte? Ja. Das ist dann, muss man sich halt selber die Frage beantworten. Und ich weiß genau, wie wir sagen oft, ja, es ist das wert, ne? Aber manchmal, also ist ja, komm, wir machen uns nichts vor, wir kaufen ja auch oft Sachen, die halt dann ein bisschen teurer sind als nur die Standards. Nichtsdestotrotz finde ich, remember the standard, ne? Das muss man wirklich immer wieder sagen. Das ist, es gibt super Standards. Es gibt wirklich richtig.
Mega.
Und wenn ich überlege, wir haben jetzt zwei Core-Range-Produkte getrunken, auch wenn der Mich das jetzt ein Single-Barrel ist, aber wenn die nur Single-Barrel machen, ist natürlich klar. Wir haben jetzt zwei fantastische Produkte heute Abend hier verkostet, die jeder für sich, finde ich, jeden Cent wert sind und wo man für Whisky-Verhältnisse oder für Schotten-Verhältnisse für wirklich kleines Geld, das ist oft der, was wir jetzt hier ausgeben, was das kostet, das sind ja schon, sag ich mal, die bei beiden schon gute Sachen, das ist ja bei Schotten oft die Einstiegskategorie, ne? Kriegst du dann den ersten oder den zweiten oder sowas von den fünf, die in der Core Range haben für die Kohle, ne? Von daher, ja. So, jetzt habe ich mein Herz für den Bourbon hier und oder für den American Whisky hier gerade, für den Bourbon und den Rye und den Wheat, für den amerikanischen Whisky hier gerade geöffnet.
Aber ist auch schön.
Also ich finde vor allen Menschen hier. Oh.
Ich finde, wie gesagt, das ist so ein total unterschätztes Produkt insgesamt. Und macht total Spaß. Und ich habe noch einen Tipp an alle da draußen. Ich habe auf der Messe mal einen Bakers probiert. Der ist 7 Jahre alt, kostet irgendwie auch so um die 50 Euro. Wenn ihr irgendwo mal einen Bakers seht, kauft euch mal ein Glas irgendwie in einer Bar oder so. Kauft euch nicht eine ganze Flasche gleich, wenn ihr nicht gleich irgendwie so zum, wenn ihr nicht wisst, dass euch Bourbon schmeckt. Aber wenn ihr mal probieren möchtet, probiert mal einen Bakers. Auch total geiles Zeug. Macht total viel Spaß, hat schöne Frucht, hat auch eine totale Tiefe. Und ist, glaube ich, ein quasi Premium Jim Beam, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das hätte ich jetzt gesagt, wenn du es nicht gesagt hättest. Also ja. Bakers und Booker's
genau.
sind die beiden Premium Jim Beam aus Premium Produkte oder Marken aus der Jim Beam Distillerie.
Ja.
Und da werden die Stunning Casks, also die besten Fässer, Stunning Barrels, die werden da rausgesucht und die werden dann eben nicht in das weiß gar nicht, was ein Jim Beam kostet, 15,99 Gemisch mit reingekippt, sondern halt als Single Barrel oder als Small Batch oder was auch immer irgendwie verkauft.
Ja.
Da kommen gute Sachen raus, ja.
Total, also wirklich, also beim Bakers, der steht gerade aktuell, das wird der nächste auf jeden Fall, den ich mir persönlich kaufen werde. Der steht schon ganz groß und ganz oben auf der Liste, schon seit längerer Zeit. Irgendwie, wie gesagt, ist er dann mich das mal dazwischen gerutscht, was sehr gut ist. Und man kann, wie gesagt, immer mal so ein, zwei Amerikaner im Haus, finde ich gar nicht so schlecht. Was wir überhaupt nicht besprochen haben, ist natürlich jetzt Canadian. Du hast beim letzten Mal über deinen Canadian Club Whisky geredet. Canadian Whisky ist natürlich auch ein amerikanischer Whisky und, wenn ich richtig gehe, in der Regel auch ein Rye. Stimmt das?
Ich glaube, auf dem Canadian Club steht, glaube ich, gar nichts drauf. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich, also das ist jetzt, sage ich jetzt einfach mal so, ich habe, glaube ich, seit 20, 25 Jahren mir so eine Flasche nicht mehr angeguckt. Und daher weiß ich das gar nicht, was ein Canadian Club ist. Ich habe einen kanadischen Whisky tatsächlich vor 3, 4 Jahren mir mal gekauft. Den fand ich auch richtig, richtig klasse. Und zwar der Lot 40 Rye.
Oh ja, 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 ja.
Da hatte ich eine Flasche von. Der ist cool. Das ist ein tolles Produkt. 43%. Wobei, bei den Kanadiern, die sind in der Regel gefärbt. Die haben halt überhaupt keine Regeln. Man weiß auch nicht, wie viel Roggen da wirklich drin ist. Es müssen auch nicht größer 50% sein. Da ist es, glaube ich, so, weil man, ja, die haben halt keine, es gibt in Kanada irgendwie keine Regeln für diesen ganzen Kram. Da kann jeder machen, was er will. Da kannst du Rye auf eine Flasche draufschreiben, wo überhaupt gar keine Rye drin ist.
Anarchie.
Ja, nee, du kannst einen reinen Bourbon, reinen Mais gemälzte Gerstenwhisky machen und kannst den Rye nennen. Das spielt da gibt's ja.
Nee, ich glaube, es geht, bei denen geht's nur darum, dass da Canadian draufsteht oder nicht. Und da geht's wahrscheinlich nur darum, dass er aus Kanada kommt.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall habe ich gehört, das ist sozusagen das Eldorado für die ganzen Puncher und so, weil da kannst du auch bis zu 10%, also offiziell bis zu 10%.
Terpentin mit reinpacken.
Nein, das Fass mit der Vorbefüllung nutzen. Also du darfst, wenn du jetzt zum Beispiel ein Sherry-Fass nimmst, darfst da 10% Sherry in dem Fass noch sein.
Ich meine, die sagen, dass man das machen darf und machen es, das ist ja in Ordnung. Genau. In Schottland wird das wahrscheinlich auch gemacht, nur ist es dort verboten und trotzdem macht es jeder.
Weiß nicht, ob es jeder macht, keine Ahnung. Ich will nur sagen, das ist halt da also das ist da halt erlaubt und deswegen ist es da halt etwas anders. Ich glaube, es sind 10%. Ne? Vielleicht sind sie jetzt gesagt, es sind aber nur 7 oder so, aber es ist auf jeden Fall schon ein signifikanter Anteil, den man da drin lassen darf im Fass. Und dadurch haben die Whiskys da eine andere, sind die halt anders. Aber wie gesagt, ein Lot 40 finde ich einfach geschmacklich super, auch wenn ich jetzt dazu wenig sagen kann. Es gibt doch nur diesen einen, es gibt noch einen Cask Strength oder Barrel Strength oder wie der heißt, also einen fassstarken Lot 40, aber den gibt es nur in Kanada. Den kann man außerhalb von Kanada nicht kaufen. Der wird auch nicht, gibt's halt nur dort. Und auch nur in einer kleinen Auflage. Und dann gibt es nur diesen Lot 40. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine vergleichbaren oder keine anderen Dinge, die ich zu Kanada erzählen kann. Es gibt ja noch so einen ganz billigen J.P. Weiser, irgendwie 10 Jahre.
Aber es sind die gleichen Hersteller.
Der kostet irgendwie, ja, das ist alles eine, also die sind eine Bude. Der kostet irgendwie nur 10 oder 15 Euro oder so. Ist ein ganz günstiger Whisky. Soll wohl sogar schmecken, wird auch in manchen Cocktailbars irgendwie genutzt, aber ich habe keine Ahnung, nie probiert. Kann ich gar nichts zu sagen. Weil.
Ja, es kommt. Da kommt es natürlich drauf an, du kannst J.P. Weisers auch in teuer kaufen für irgendwie ein paar 50 Euro, ne? Gibt's auch 18-Jährigen.
Ja, ich meine so diesen Standard, ne? Der kostet irgendwie das gerade zweistellig so, ne? Das ist so Konkurrenz von Johnny Walker Red oder sowas, weißt du, oder einem Glen Grant Major Reserve oder so, weißt du, das ist so die. Siehst du, der hat vielleicht auch keinen Karton, das weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Glen Grant. Aber egal. Nee, also ich glaube, der Kanada habe ich nicht so richtig Plan von. Ich habe auch noch nie einen Crown Royal probiert, was ja so der Inbegriff des kanadischen Whiskys ist. Habe ich noch nie probiert.
Ja, nicht.
Mich schreckt schon diese Flasche und diese komische blaue Samttüte da oben drüber irgendwie ab. Das finde ich schon. Also so ein Monsterflakon und dann mit so einem billigen Plastikkrone oben drauf als Schraubverschluss und so, das finde ich irgendwie. Also ich habe so eine Flasche mal am Flughafen gesehen, da habe ich irgendwie, also richtig geschüttelt. Und da hatte ich überlegt, ob ich den kaufe, weil das war dieser Northern Harvest, der als bester Whisky irgendwie vor 2-3 Jahren mal von dem Jim Murray mal auserkoren wurde.
Hat nicht Jim Murray, der macht doch auch so, der vergibt doch auch Punkte, ne?
Ja, ja. Guck mal nach Crown Royal Northern Harvest. Das war der Best Whisky in irgendeinem Jahr. Ist nicht lange her, 2-3 Jahre. Und den gab es dann, der kostete dann am Anfang irgendwie 150 Euro oder sowas. Und jetzt gibt es den Liter für 30 oder so, keine Ahnung, oder 40 Euro. Also am Flughafen gab es den schon damals schon wieder billig, als ich da
Ich habe gerade nur gesehen, weil du hast gerade Jim Murray im Mund genommen, der Michters, den wir gerade im Glas haben, der hat auch von Jim Murray 95,5 Punkte bekommen. Ist mir gerade aufgefallen. Dann muss der ja gut sein.
Du, ich kann Jim Murray schon in manchen Teilen nachvollziehen. Ich bin ja ein großer Glen Grant Fan und der Jim Murray wählt ja immer wieder den Glen Grant 18 zum Whisky of the Year. Ist schon, glaube ich, das dritte Mal oder so.
Ja, aber dieses Jahr, okay, war dieses Jahr wieder oder letztes Jahr, vergangenes Jahr, Glen Grant ganz oben oder war das?
Nee, also der taucht immer in irgendwelche Kategorien auf. Also was?
Ach ja, stimmt.
Irgendwo ist der immer mit drin.
Also ja, Glen Grant, der ist immer mit drin.
Also
die letzte, also seitdem
kann mal sein bei was weiß ich, Best Whisky oder mal bei Best Scottish oder Best Over 15 oder weiß der Geier was. Ja. Aber irgendwie hat er immer den Glen Grant 18 mit drin seit, ich glaube, 3 Jahren oder so. Und das ist halt.
Also seitdem Jim Murray irgendwie für, wie heißt das, Penderin aus Wales arbeitet, ist halt jedes Jahr Penderin irgendwie ganz vorne. Seitdem kann ich den irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Der hat vielleicht viel geleistet, der Mann, das ist ja in Ordnung. Aber das ist wie so oft, dass dann irgendwie mit der Zeit, ist der Zenit überschritten, ne? Und man kann die einfach nicht mehr ernst nehmen.
Ja, ich finde, ich tue mich im generell ja eh schwer mit solchen Leuten, aber dadurch, dass der Whisky auch nicht trinkt, tue ich mich schon besonders schwer. Also der macht.
Kosten, ne?
Nein, der spuckt immer aus, also der schluckt nichts runter. Also alle Verkostungsnoten, die der gibt, beruhen nur auf im Mund haben und ausspucken.
Ja.
Der trinkt keinen Whisky.
Ja.
Und das finde ich schon irgendwie ist eine absurde Art, mit dem Thema Whisky umzugehen. Ich meine, okay, wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt 3000 Whiskys pro Jahr probieren, verstehe ich irgendwo, wenn man jetzt 10 am Tag, wenn man jetzt einen Kalendertag nimmt, irgendwie probieren möchte, oder ich weiß nicht, wie viel der verkostet. Ich sage es hier mal einfach so.
Ja.
Dann geht das vielleicht gar nicht anders. Aber ich finde diese Verkostungsmethode irgendwie asozial. Also, wenn das jeder so machen würde und nur noch sein Whisky wegrotzen würde, ich fände das irgendwie, weißt du, das tut mir irgendwie weh. Dafür ist das viel zu kostbar und viel zu viel Liebe gemacht und viel zu ein schönes Produkt, dass man das so, das wäre so, als würde ich mir ein geiles Steak kaufen und sagen, ja, ich spuck das wieder aus, wenn ich den geilen Geschmack auf der Zunge habe, damit ich den jetzt hier noch 3 Kilo mehr essen kann am Tag, weißt du?
Ja.
Es ist irgendwie absurd. Und deswegen finde ich das nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz, er hat auch ein paar Sachen in seiner Bible drinstehen, die ich schon nachvollziehen kann. Warum die das?
Hast du es gelesen? Heute kamen die World Whisky Awards wieder raus.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ja, heute wurden die so ein bisschen announced wieder und der
ich beste... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Erzähl mal, was die World Whisky Awards sind.
Ja, das sind im Endeffekt du kannst dort als Hersteller eine Gebühr bezahlen dafür, dass dein Whisky, du kannst ein Produkt ins Rennen schicken, das verkostet wird und dann wird das in Kategorien eingesetzt, zum Beispiel Best German Whisky, Best Single Malt, also du kannst natürlich mehrere Kategorien gleichzeitig belegen, ja, Best Single Malt ist natürlich unabhängig davon, wo das Zeug herkommt, aber Best Scotch kann natürlich nur ein Scotch sein, Best German Whisky kann nur aus Deutschland sein, Best Japanese kann nur aus Japan sein und Best Bourbon kann natürlich nur ein Bourbon sein, Best Rye, dann gibt es noch Best Straight Rye und so weiter. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Kategorien, die es dort gibt. Es wurden, wie gesagt, jetzt, wenn man so die Oberkategorien anschaut, der World's Best Single Malt ist ein Hackschuh oder manche sagen wahrscheinlich
auch Kuhschuh.
25 Jahre, wo so die Flasche irgendwie wahrscheinlich 5000 Euro kostet. Das ist der weltbeste Whisky. Ich habe dann, wenn wir so mal durchgehen, die aktuellen Gewinner, World's Best Scotch wäre vielleicht für uns noch interessant.
Steht da in dem Artikel, wie die verkosten? Also wie kommen die da drauf?
Oh, keine Ahnung. Da müssen wir uns nochmal intensiver damit.
Also wir können uns ja mal darüber, wir können das ja mal für ein eigenes Thema nochmal anteasern. Aber ich fände meine Art, Whisky zu trinken, beeinflusst viel zu sehr das Äußere. Und auch das Wissen darum, was das ist, was ich vor mir habe. Und eigentlich müsste jede Medaillenvergabe, Best-of-irgendwas-Vergabe, müsste blind erfolgen.
Ich denke, das erfolgt sicher blind, aber wenn ich mir so das anschaue, pass auf, wir haben jetzt die Kategorie Single Malt.
Du sagst es einfach so, dass das so ist. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, die wenigsten vergeben sowas blind.
Warte kurz. Okay, dann müssen wir uns wahrscheinlich wirklich nochmal intensiver in der Folge mit beschäftigen, dass wir uns vorher vielleicht auch nochmal ein bisschen informieren. Ja, müssen wir
mal gucken. Das ist jetzt, also wie gesagt, da kenne ich mich noch nicht so aus, aber ich finde, das Einzige gerade wäre doch, wenn man nicht weiß, was man da vor sich hat, bevor man ein Urteil fällt.
Weil wenn ich denke, das funktioniert auch nicht anders.
Weiß ich nicht.
Ich bin automatisch davon ausgegangen.
Du hast ja auch ein gutes Herz. Ne? Du bist ja auch nicht so ein abgezockter Typ wie ich. Ne? Ich denke ja irgendwie gleich, ja, das ist, weißt du, die wissen, was sie da trinken und dann sagen die, 25 Jahre Hackschuh, kostet 5.000 Euro. Nee, der ist der Beste.
So? Ja, nee, das kann ja so nicht funktionieren. Dann macht das Ganze ja überhaupt, also da macht das System ja insgesamt überhaupt keinen Sinn. Weißt du? Es geht ja hier wirklich um Geschmack.
Ja.
Vielleicht schon, wir informieren uns nochmal. Es gibt ja ganz, das ist insgesamt sowieso ein interessantes Thema. Es gibt ja eine Vielzahl an Wettbewerben, sei es jetzt hier San Francisco Spirits, bla bla bla, World Whiskey Awards, dann die einzelnen Writer, die es so gibt, die Punkte vergeben. Und da zählt natürlich auch so ein bisschen vielleicht Whiskey Base mit rein. Da gibt es ja auch Listen, die man sich ansehen kann. Können wir einfach nochmal als Thema aufgreifen, finde ich ganz interessant. Und was ich halt hier gerade wieder sehe, ist so, du hast die Kategorie Single Malt, dann hast du jetzt hier World Best Single Malt, okay, ist jetzt der 25-jährige Hackschuh, aber du hast dann unten drunter Best Canadian, Best American, Best Scotch,
das immer noch Best Single Canadian.
Malt. Ja. Pass auf, Canadian Single Malt ist Shelter Point Distillery Old Vince Forge Reserve, Fock Reserve. Dann Best American
Fuck Single Reserve. Malt. Hat, glaube ich, noch nie jemand getrunken oder geschweige denn gehört.
Du hast dann also für unsere jede
Zuhörerschaft hier, wir sind ja irgendwo zwischen, ich glaube, so offiziell gezählt über Downloads haben wir irgendwie 300, 400 Zuhörer. Mhm. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, wenn irgendjemand von euch die Fuck Reserve kennt.
Die Old Vines Fuck Reserve.
Dann schreibt den Tim mal.
Ja. Du hast für jede schottische Region hast du quasi dann noch den Best Scotch Campbellton, Best Scotch Highland und so weiter und so fort. Und dann geht's weiter. Best Australian, Best
Belgian. Was ist denn der Best Saxonian Single Malt?
Saxonian gibt's leider nicht, aber der Best German Single Malt ist der St. Kilian Distiller Signature Edition 2. Wieso? Ich glaube, St. Kilian, die machen einen ganz guten Job.
Das ist dieser Amarone-Fass, der einzige, der vergriffen ist von deren ganzen, wieder so ein dunkles, klebriges Zeug.
Weiß ich nicht. Also ich finde die Flaschen.
Weiß ich, weil ich war auf der Hansesbild bei dem am Stand und die sagten, wir können dir das erste, das dritte und das vierte anbieten. Ich so, warum nicht das zweite? Ja, das ist ausverkauft, das war ein Amarone-Fass. Das war dunkel.
Nee, das sind doch die Signature Editions, das sind doch jetzt diese richtigen. Die
Single Malt. Ich meinte die schon. Das zweite Signature 2 war ein Amarone-Fass.
Ja, okay.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Okay. Das war von 2019 für Deutschland quasi der Gewinner. Und dann geht's hier weiter. Israel hat natürlich Milk & Honey gewonnen.
Ja.
Da gibt's keine andere. Finde ich gut.
Die haben so eine total nette Brand-Ambassadorin gehabt. Kennengelernt habe.
Okay. So, und das war jetzt nur
Single Malt. Von der Sherry Edition, die jetzt erst irgendwie kommt, Mai, Juni oder sowas, hat die da schon mit. Aus so einer Glasbuddel, wo kein Etikett nichts drauf war, durfte ich schon mal den Sherry Oak probieren.
Mhm.
Cool. Habe ich mich natürlich geehrt gefühlt. Weil ich hab ziemlich viele Fragen gestellt da und habe mich mit der unterhalten. Und meinte, ja, ich hole nochmal hier. Dann hat die unten aus der Schublade nochmal den Cherry Oak rausgeholt. Der sagt, ja, der kommt erst in ein Vierteljahr raus oder so.
Rate, was der World Best Pot Still ist?
Redbreast 21.
Yes.
Bam! Ist er auch. Also von denen, die es so gibt. Ne? Gibt vielleicht auch noch irgendwie ein Red Best 35 oder so, aber den. Ne, okay.
Okay, und es wäre ja Quatsch, wenn wir das Ganze hier ohne Bourbon machen. Der weltbeste Bourbon ist ein, habe ich noch nie gehört, Iron Root Harbinger.
Sag's nochmal.
Iron Root, also die eiserne Wurzel, Iron Root Harbinger.
Okay, habe ich auch noch nie gehört.
Ja, dann gibt es Best Kentucky und Best Non-Kentucky. Wie gesagt, der Non-Kentucky war der Iron Root. Dann gibt es noch den Best Kentucky Bourbon. Das ist der Kentucky Peerless Distilling Small Batch Straight Whiskey.
Okay. Ich weiß, dass Booker's bei ihm auch immer, glaube ich, ganz gut abschneidet. Mhm.
Ja. World's Best Corn gibt's noch, Grain, New Make, Rye. Die letzten Jahre war es zumindest bei, wie heißt er, der Gute, über den wir gerade geredet haben?
Jim Murray,
auch relativ häufig so ein Rye oder so, ne?
Ja.
Irgend so ein abgefahrenes Zeugs. Interessant wäre vielleicht noch, the best German Rye ist natürlich Stork Club. Genau, aus dem Spreewald, die guten Jungs.
Bin ich ein Checker? Ey, ja. Komm, ich sag hier, wie aus der Pistole geschossen, Stork.
Genau, und die wurden ja, glaube ich, im letzten Jahr World's Best Rye. Also die wurden im letzten Jahr zum World's Best Rye gewählt. In diesem Jahr ist das ein australischer, und zwar Archie Rose. Naja. Ganz interessant. Du siehst, es gibt hier einfach unfassbar viele Kategorien und ich meine, du brauchst hier überhaupt nicht einordnen. Das ist im Endeffekt natürlich interessant für Marketingzwecke, dass du auf deine Flasche drucken kannst, irgendwie noch ein extra Patch, sondern einen kleinen Aufkleber drauf packen kannst hier. Das ist der World's Best Rye, das ist Deutschlands bester Rye, das ist best, hast du nicht gesehen. Je mehr du davon irgendwie an Auszeichnungen vergibst, desto interessanter ist es natürlich für die Unternehmen, bei diesen Wettbewerben mitzumachen und das dann irgendwo natürlich mitzufinanzieren. Das ist so ein Geben und Nehmen, finde ich, im Endeffekt.
Ja, Tim, hast du völlig recht, aber das würden wir ja genauso machen. Wenn die Menschen da draußen aufwachen würden und nicht irgendwie Fest und Flauschig oder Fiete Gastro oder diese Hackjungs da mit irgendwelchen Preisen überhäufen würden, sondern uns, dann würde ich ja auch sagen, dann müssen wir auf unserem Dram Good Logo, auch wenn da steht Grimme-Preis oder sowas, dann müssten wir das halt auch bei uns direkt im Logo schon stehen haben, weißt du? Würde ich ja genauso machen.
Haben wir das nötig?
Nein, haben wir nicht nötig. Also ich glaube.
Danke. Ende der Diskussion.
Aber, ja, das war jetzt überhaupt kein Hate gegenüber den Großen da im Game. Aber ich wollte es nur sagen, wenn wir sowas hätten.
Ja.
Wenn ich eine Medaille kriegen würde, dann würde ich mir die auch da vorne an das Logo dranhängen, ist doch klar. Und deswegen finde ich das auch legitim, wenn jetzt ein Hersteller da
natürlich
eine Medaille bekommt, dass der damit renommiert und sagt, hey, ich habe hier die Medaille gekriegt. Ist doch super.
Natürlich. Aber stell dir jetzt vor, es gibt jetzt irgendwie Podcast Awards, wo es dann darum geht, um Podcast, Best Podcast, Best German Podcast. So, und dann machen wir weiter. Best Podcast, Kategorie Spirituosen. Best Podcast, Kategorie Whisky. Best Podcast, Kategorie Whisky, Verkostung. Und Best Podcast, Kategorie Whisky, Verkostung und Labern. Natürlich würden wir bei Whisky und Labern gewinnen, aber da gibt es halt auch keinen anderen.
Ja, das weißt du, was ich meine?
Weißt du, was ich meine? Und wenn du diese Kategorien immer genauer machst und im Endeffekt könntest du jetzt sagen, Best Western German Whisky oder so, dann kriegst du das natürlich relativ genau hin.
Aber Tim, wenn du über Whisky-Podcast sprichst, das habe ich ja schon mal gesagt, dann würden wir so schon das Ding gewinnen. Da brauchen wir nicht noch weitere untere Kategorien.
Ich wollte gerade sagen, wir würden natürlich, wenn es diese Kategorien gäbe, multiple Preise einheimsen.
Also wäre natürlich gut, wenn wir auf der Verkostungsseite, auf der Gesamtseite, so, das ist so wie bei den Oscars, ne? Das wäre so für Ton, für Humor, für sonst was, kriegst du halt dann
genau,
12 Medaillen. Genau. Dann sieht man unser Dram Good Logo nachher nicht mehr, weil da überall die goldenen. Nein, okay, war nicht schön.
Aber die technische Umsetzung würde ich dann den anderen überlassen.
Ja, also für Technik und für Schnitt und für all diese ganzen, für all die handwerklichen Dinge, da kriegen dann andere die Medaille. Das stimmt
ja,
dann.
Ja. Aber für Do-It-Yourself bekommen wir das wieder.
Ja, DIY ist halt dann eben unser Ding. Nee, aber ja, du hast völlig recht. Unabhängig davon brauchen wir keine Medaillen. Auch das ist richtig. Wir sind uns selbst genug. Ich bin mir selbst genug. Oder wir sind uns selbst genug. Das Schöne ist, dass wir ja Spaß dran haben und wir quatschen ja eh. Von daher, wir lassen ja einfach nur, normalerweise würden wir für einen Matze das auch einfach machen, ne, damit der uns zuhören kann.
Ja.
Und
Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus an Matze. Ja. Wir würden es ja auch vielleicht auch nur für Matze aufnehmen, damit er uns ab und zu mal hören kann, jetzt zumindest in der aktuellen Situation.
Apropos Grüße auch noch an den Bert, der unser Gewinnspiel gewonnen hat. Und zwar hat er natürlich das Dram Good T-Shirt gewonnen. Wir haben am Sonntag ausgelost. Und zwar ist das relativ einfach verlaufen. Ich habe einfach die Anfangsbuchstaben derjenigen, die unter dem Podcast damals kommentiert haben, die Anfangsbuchstaben der Vornamen habe ich einfach an Olli geschickt und habe gesagt, hier, schau dir die Buchstaben an, entscheide dich mal für einen. Und Olli wusste nicht, wie ihm geschieht und hat dann einfach das B gewählt und damit hat der Beat gewonnen. Und nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Olli, hast du das T-Shirt schon losgeschickt?
Ja, ich habe es losgeschickt heute. Also das heißt, wenn der Podcast rauskommt, müsste es quasi schon bei Beat angekommen sein. Mich würde interessieren, lieber Beat, vielleicht kannst du dem Tim mal eine Nachricht schicken, wo du herkommst, weil ich kenne Beat wirklich nur als Vornamen von Schweizern. Also ich kenne ungelogen zwei Schweizer Beats, aber ich kenne auch nur zwei Beats und die kommen beide aus der Schweiz. Vielleicht vertue ich mich da, aber...
Also das Interessante ist, ich habe ein bisschen mit Beat geschrieben. Beat ist Leipziger.
Nein.
Der hat früher in Leipzig gewohnt und ist dann weggezogen. Und
in die Schweiz. hat dann seinen Namen geändert.
Nein, du kennst ja die Adresse, wo du es hingeschickt hast, aber ich habe kurz mit ihm geschrieben, er hat früher in Leipzig gewohnt und er hört Dram Good immer und ist dann so ein bisschen melancholisch und tut das Ganze so ein bisschen auch gegen den Leipzig Blues, ja, um den so ein bisschen zu lindern. Und er findet auch deswegen Dram Good ganz cool. Eben weil wir aus Leipzig kommen.
Jetzt hoffe ich, dass der Beat auch ein kräftiger Beat ist, dass der auch dieses XXL-Ding zu voller Größe entfaltet. Also lieber Beat, poste mal ein Foto, wenn du es anhast. Und wenn du halt so ein schmaler Kerl bist, auch nicht schlecht, dann zieh dir noch eine Bomberjacke drunter und dann das T-Shirt drüber oder so, wie man das im Fußballstadion macht im Winter. Wir werden auf jeden Fall, muss dein Kopf nicht drauf sein, aber fände auf jeden Fall lustig, ein Foto von dem T-Shirt. Nein, alles gut, musst du nicht machen. Fühl dich bitte nicht genötigt. Wie gesagt, so ein kleiner Maxi-Karton ist auf dem Weg zu dir mit dem T-Shirt drin und viel Spaß damit. Ja, Tim.
Ich denke, wir haben es für heute. Das hat Spaß gemacht.
Wir haben mit Sicherheit mal wieder massiv überzogen.
Das finde ich aber cool. Also heute hat mir richtig, richtig Spaß gemacht auch. Lag vielleicht auch mal so am neuen Thema, so ein bisschen was, auch was für mich Neues, auch neue Sachen zu hören, mal was anderes probieren. Wie gesagt, so den Mich, das hatte ich einmal so im Glas, ansonsten zu mixen.
Zuhörer, ob ihr es gehört habt, er hat gesagt, heute hat ihm das mal Spaß gemacht.
Nein, hat es mir besonders Spaß gemacht.
Das ist der Job halt, ne? Wir müssen jetzt hier jede Woche performen. Nein, wir haben, das Lustige ist ja wirklich, und meine Frau hat mich gefragt, na, wenn das jetzt jede Woche macht, worüber redet ihr denn dann? Und ich habe gesagt, du, wir schreiben immer 5 Themen auf und reden über 2 davon. Themen haben wir ohne Ende. Und wir, das ist ja das Lustige, selbst wenn wir keine Themen haben, dann kommen ja irgendwie Themen. Von daher, alles gut, wir brauchen keine Themen. Themen finden uns. Das ist so ein bisschen wie bei Chuck Norris, der braucht keine Themen, ne? Da, aus Angst kommen die Themen zu ihm gelaufen und wir sind halt sozusagen der Chuck Norris der Podcast quasi.
Oh, Olli. Okay, wir hören jetzt auf. Schön, dass ihr zugehört habt.
Wunderbar.
Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Hört immer fleißig weiter Dram Good. Schreibt uns ein paar nette Zeilen. Die müssen auch nicht nett sein. Hauptsache Feedback. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Wollt ihr mehr hören von, ich sag mal, außerschottischen Whiskys? Ich habe vorhin mal hier meinen Schrank durchwühlt und habe einen Franzosen zum Beispiel gefunden. Wäre sowas mal interessant. Olli hat ja schon über seinen Dänischen berichtet. Schreibt uns einfach mal so ein paar Wünsche vielleicht auch für Themen auf. Wir haben zwar genügend, aber es kann ja nie schaden, wenn wir jetzt relativ häufig senden. Wir wissen ja nicht, wie lange diese ganze Corona-Sache noch geht. Kann ja nie schaden, noch ein paar Themen im Petto zu haben.
Zweite Sache ist, check mal aus, wir haben, also das ist eine Eingabe vom Tim, wir haben in letzter Zeit ja öfter irgendwie so schwer bekommbare, etwas hochpreisigere Sachen verkostet und der Tim sagt, wir müssen mal wieder ein bisschen back to the roots, was wir jetzt mit dem mit der Bourbon Session eingeleitet haben. Wenn ihr das cool findet, dass wir auch wieder ein Stück weit mehr auf bezahlbare Core-Range-Produkte gehen, damit meine ich nicht nur immer 10-Jährige, kann auch mal ein 17- oder ein 18-, 19-Jähriger sein, aber ihr wisst, was ich meine, dass wir halt ein bisschen mehr von dem noch käuflich erwerbbaren Zeug uns widmen, dann gebt auch da mal ein Laut. Machen wir auch gern. Hauptsache, es ist irgendwie was im Glas, ne? Und wir reden über alles.
In der nächsten Folge wird es definitiv so werden, dass wir so ein paar Sachen nochmal anreißen, die auf jeden Fall dauerhaft verfügbar sind, nicht irgendwie die 100 Euro überschreiten, auch so ein bisschen, ich meine, weil darum geht es ja auch im Endeffekt, um Whiskys, die halt auch getrunken werden und nicht nur gesammelt werden und wo es auch nicht wirklich wehtut, wenn man da mal an einem Abend mit 5, 6 Freunden eine Flasche killt. Ne?
Yo. Das hast du sehr schön gesagt, Tim. Ich habe gerade so richtig darüber nachgedacht, ja, das ist ein ganz würdiges Fazit für den heutigen Abend. Liebe Zuhörerschaft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehabt euch wohl, bleibt gesund, entspannt euch, genießt vielleicht so ein bisschen die Ruhe, wenn ihr Kinder habt mit euren Kindern, wenn ihr eine Frau habt mit eurer Frau, wenn ihr einen Mann habt mit eurem Mann, wie auch immer, nutzt die Zeit für ein bisschen runterfahren. Der Stresslevel, der uns normalerweise so vielleicht auch so ein bisschen in den Feierabend begleitet, der wird früh genug wieder kommen. Versucht in dieser Zeit, wo man vielleicht nicht so viel vor die Tür kann oder gar nicht, diese als wertige Zeit auch für euch zu entdecken und nutzt es einfach für ein gutes Buch, eine neue Netflix-Serie, irgendwie 10, 20 Folgen Graham Good am Stück, irgendwie sowas in der Richtung.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Tschüss, macht's gut.
Bye, bye.